Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7. Unser Ding.
Bringen wir
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Holger Klein.
Und nach freien Themen, weil am zweiten Dienstag im Monat, da machen wir das immer, da seid ihr eingeladen anzurufen unter 0800 80 5x5, zu sagen, worüber ihr jeweils reden wollt. Und dann gucken wir mal, ob wir wirklich über euer Thema reden oder ob wir davon direkt abschweifen und wohin wir dann abschweifen, falls wir abschweifen. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer und freie Themenwahl ist das Thema. Weil, um Gottfried Benn mal wieder zu zitieren, wer redet, ist nicht tot. Das heißt, ihr solltet schleunigst belegen, dass ihr nicht tot seid. Vorausgesetzt, ihr habt eine Geschichte zu erzählen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr das habt, weil fast jede Geschichte ist es wert, erzählt und gehört zu werden. Fürs Erzählen seid ihr zuständig, fürs Hören bin ich einigermaßen zuständig, denn ich bin das Radio, ihr seid das Programm. Und im Programm dran, da ist jetzt noch der Peter. Wir haben schon vor einiger Zeit angefangen zu diskutieren. Hallo nochmal, Peter.
Hallihallo.
Wir haben angefangen zu diskutieren. Ich muss jetzt das nochmal erklären, weil wir jetzt ganz viele Leute dazu gekriegt haben. Wir haben auf Twitter angefangen zu diskutieren und zwar über Sinn und Unsinn von Petitionen. Petitionen sind Werkzeuge, die wir Bürger benutzen können, um Parlamente dazu zu zwingen, über bestimmte Themen zu sprechen, selbst wenn sie über diese Themen nicht sprechen wollen. Solche Petitionen kann man einreichen, entweder schriftlich mit Unterschriftensammlung, tralalala, oder neuerdings, wir sind ja modern, kann man Petitionen auch im Internet abgeben, auf dem Server der Bundesregierung, E-Petitionen, irgendwie. Wie heißt der, ne? Ich weiß es gar nicht genau, wie heißt der. Aber wenn ihr euch das zusammen googelt, werdet ihr das finden. Auf diesem Server gibt es eine Petition, die ist gerade in der Mitzeichnung. Diese Petition ist gegen die Vorratsdatenspeicherung. Die Bundesregierung soll also die Vorratsdatenspeicherung ein für alle Mal für illegal und sinnlos müssen sie nicht erklären. Wir wissen ja alle selber, dass sie sinnlos ist. Also die Bundesregierung soll aufgefordert werden, dass die Vorratsdatenspeicherung einfach nicht eingeführt wird, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, die Kommunikationsdaten von allen Bundesbürgern per Generalverdacht einfach mal über Monate aufzuheben, um dann da reinzugucken, wann immer man lustig ist, angeblich um Terrorismus zu verhindern, aber letztendlich wird es dann auch wieder für Falschparker angewandt werden, weil bisher ist sowas immer noch missbraucht worden, wenn überhaupt sowas eingerichtet wurde. Wir sind stehen geblieben, Peter, an dem Punkt oder bei der Frage, sind Petitionen, also eine solche Online-Petition vor allen Dingen, weil das Internet wird ja auch immer noch von den normalen Menschen, die da so in den Parlamenten sitzen, also all diese Juristen und also die irgendwie Spießer. Ich sag das Wort so
ungern. Hast du gerade gesagt, aber, das seien normale Menschen?
Ja, das ist halt, es sind halt normale Menschen. Also normal ist, was die Mehrheit macht. Und die Mehrheit, für die Mehrheit ist das Internet immer noch ein Beiwerk. Die haben noch nicht begriffen, dass das Internet längst extrem tief in ihrem Alltag angekommen ist. Mhm. Das stelle ich immer wieder fest, wenn ich mit normalen Menschen rede. Also die eben nicht irgendwie den ganzen Tag ihren Stream of Consciousness auf Twitter raushauen oder sowas. Die Frage ist ja, ist eine solche Online-Petition überhaupt in der Lage, egal wie viele Leute da mitzeichnen, die Regierung oder überhaupt in der Lage, Politik zu verändern oder ist es irgendwas anderes? Und du hast eben was Interessantes gesagt, nämlich, naja, und dann hatten wir ja, das war ja die meist mitgezeichnete Petition aller Zeiten, über 120.000 Mitzeichner, und dann gab es ja mediale Aufmerksamkeit. Ich behaupte, es ist die mediale Aufmerksamkeit, die Politik in Bewegung setzt und es ist nicht die Online-Petition, die Politik in Bewegung setzt.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Nur der Punkt ist, wie erreicht man mediale Aufmerksamkeit? Ne? Und die Sache ist einfach die, wenn ich so eine Petition mache und ich erreiche 120.000 Unterzeichner, dann schreiben die Zeitungen darüber und dann kann, wie im vergangenen Fall mit dem Zugangserschwerungsgesetz, also diese Geschichte, die von der Ursula von der Leyen seinerzeit gemacht worden ist, um halt Kinderpornografie im Internet angeblich zu blocken.
Sie hat es so, man kann das Kind ruhig beim Namen nennen, sie hat so getan, als würde, wenn wir Seiten, auf denen Kindesmissbrauch dokumentiert wird, wenn wir diese Seiten nicht mehr zugänglich machen, als würde das irgendwas am Kindesmissbrauch ändern.
Ja,
so hat sie getan.
Und zweitens hat sie halt letzten Endes, also dieses Gesetz hatte in seinem Charakter halt überhaupt nichts von irgendeiner Hilfestellung für diese Leute enthalten, sondern es ging einfach nur darum, ach guck mal, hier ist dokumentierter Kindesmissbrauch im Internet, na wir packen jetzt mal ein Stoppschild davor und dieses Gesetz hat noch nicht mal vorgesehen, also soweit ich weiß, noch nicht mal vorgesehen, dass man das Zeug irgendwie aus dem Netz entfernt.
Ja, gefühlte Politik.
Spricht,
Das war 1A gefühlte Politik, die versehentlich den Weg in einen Gesetzesvorschlag gefunden hat. Ne? Also das war einfach mal so ein bisschen auf die Brause hauen, hat ja auch funktioniert, hat ja maximale Aufmerksamkeit bekommen. Alle haben auf einmal geglaubt, Ursula von der Leyen wäre daran gelegen, dass Kindesmissbrauch irgendwie eingedämmt wird und sowas. Also hat im Grunde genau den Effekt gehabt, den gefühlte Politik immer hat, der Bevölkerung weismachen, wir tun was.
Ja.
So, und das wäre fast nach hinten losgegangen, weil es fast undemokratisch geworden wäre.
Hm? Ganz genau.
Ja. Die mediale Aufmerksamkeit, aber das Problem mit der medialen Aufmerksamkeit, was du doch hast, ist klar, 125.000 Mitzeichner bei Zensursula. Jetzt haben wir bei der Vorratsdatenspeicherung 40.000 Mitzeichner, glaube ich, sind.
Ja, kannst du genau sagen, gegenwärtig sind das...
Schnurz, verwirrt nur, 40.000.
So. 41.000.
Ach, mein Gott. Was du jetzt aber brauchst, sind 1 Million. Unter 1 Million wird die Tagesschau nicht mehr aktiv. Unter 1 Million wird niemand mehr sagen, oh, guck mal, da ist schon wieder eine Petition, die so oft mitgezeichnet wurde.
Ja, das stimmt nicht so ganz.
Ja, dann lass es 250.000 sein. Aber mit 120.000, wie damals bei Zensursula, kriegst du es nicht mehr hin.
Klar, da haben wir natürlich eine Messlatte hochgelegt. Ne? Und ich habe es ja vorhin auch in der anderen Sendung schon mal gesagt, das war die meines Wissens erfolgreichste Petition in der Geschichte der Bundesrepublik. Mhm. Ne? Aber der Punkt ist halt, und darauf will ich eigentlich hinaus, wenn man tatsächlich etwas politisch verändern möchte, dann geht das im Grunde genommen nur auf dem Weg, dass man die Leute in der Politik dazu zwingt. So, und wenn ich so eine Ursula von der Leyen bin und ich bemühe mich nochmal dieses Beispiels und ich mich da hinstelle oder hingestellt habe und sage, mit diesem Gesetz kriegen wir den dokumentierten Kindesmissbrauch aus dem Internet weg. Und dann kommen auf einmal alle Leute und sagen, das ist aber nicht wahr und erläutern denen in epischer Breite, weshalb das nicht wahr ist und weshalb sie im Grunde genommen lügt. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass so eine Petition von 125.000 Menschen unterzeichnet wird und diese Frau Ursula von der Leyen von querbeet von Spiegel Online bis Zeit Online und wie sie alle heißen, im Grunde genommen damit beschossen wird und konfrontiert wird, dann denkt die sich auch, jetzt kacken die mir schon.
Ja, aber weil sie beschossen wird. Das heißt aber doch, dass die Petition im Grunde...
Naja, aber die Petition ist die Munition.
Die Petition, Ich überlege gerade, eigentlich hätten die ganzen Medien, also ist ja nicht so, dass da nur Idioten arbeiten, die hätten eigentlich von Anfang an dagegen schießen müssen.
Nur mit dieser Petition haben sie auf einmal nicht irgendeine Handfeuerwaffe, sondern eine Bazooka in die Hand bekommen.
Verstehe. Guck mal, es ist nicht nur der einzelne Journalist, der vielleicht SPD-nah ist und jetzt gerade gegen die CDU-Politikerin anschreibt, sondern ich habe 100.000 Leute hinter mir.
Eben, weil so kannst du das natürlich diskreditieren. Du kannst natürlich sagen, na, da ist schon wieder der, irgendein Journalist, von dem ist doch bekannt, dass der gegen die CDU ist und der macht jetzt halt wieder seine Propaganda. Das lässt sich ja dann ganz leicht diskreditieren. Wenn du hingegen mit 125.000 Mann im Backup dich dahinstellst und sagst und die Argumente vorträgst, dann kannst du das nicht mehr so leicht diskreditieren.
Ja, guter Punkt.
Und nichtsdestotrotz, denke ich, so eine Petition macht durchaus Sinn, wenn sie denn wohl formuliert ist und wenn entsprechend die benötigte Zahl an Unterzeichnern.
Das ist jetzt das Problem, ne? Die Vorratsdatenspeicherung ist auch wieder ein weiterer Schritt in den Überwachungsstaat, also auch wieder ein Mosaiksteinchen, das aus unserem, wie nennt man das denn, ein Stein, der aus dem Fundament unserer freiheitlichen Demokratie herausgebrochen wird.
Man kann das recht konkret machen, also der kehrt im Grunde genommen die Unschuldsvermutung um.
Alle sind verdächtig.
Genau. Ja, genau. Also das ist, ich weiß nicht, ob das der juristisch korrekte Begriff ist, aber meines Erachtens ist das wirklich eine Umkehr der Unschuldsvermutung und das hat mit einem Rechtsstaat im Grunde genommen wenig zu tun.
Es hat auch es hat ja auch noch einen psychologischen Effekt. Hat nicht nur diesen juristischen, also diesen sehr abstrakten juristischen Effekt, mit dem natürlich, ich sag mal, jeder halbwegs normale Mensch kaum was anzufangen weiß, ne? Weil ich benehme mich völlig in Ordnung. Das Einzige, was mal passiert ist, ich habe jetzt gerade, bin ich geblitzt worden und muss einen 20er zahlen, aber ansonsten mache ich ja nichts Böses. Ich hinterziehe ja noch nicht mal Steuern.
Bei der Vorratsdatenspeicherung ist es nochmal was ganz anderes, weil da treten eben diese Effekte ein. Also man nennt das Chilling-Effekt. Sprich, du weißt, dass du Latenz trägst, irgendwie das immer mit mit dir herum, scheiße, ich werde jetzt hier irgendwie überwacht und wenn ich mir da abends meinen Porn klicke, dann werde ich überwacht und irgendjemand weiß, auf was für Seiten ich gehe und bei der Vorratsdatenspeicherung ist es ja auch so, dass du eine komplette Durchleuchtung deiner Kommunikation, deiner digitalen Kommunikation hast. Das heißt, es wird erfasst, mit wem du telefonierst, wann du mit wem telefonierst, wenn du draußen mit einem Handy rumrennst, dann werden die Positionsdaten auch noch mit erfasst.
Das ist das eigentliche Problem. Es ist eben nicht nur die digitale Kommunikation, die dabei erfasst wird, sondern es ist auch die nicht digitale Kommunikation, weil wenn ich mich nämlich mit dem Einbeinigen, der an der Hotline sitzt, wenn ich hier so eine Radiosendung mache, zum Bier treffe, dann weiß jeder, der es wissen will, auch, dass ich mich mit dem Einbeinigen zum Bier getroffen habe, weil unsere Handys nämlich dann nebeneinander gelegen haben.
Und so, wenn man diese Daten dann aggregiert, dann kann man nämlich halt ganz schön perfide Muster halt machen. Also das wird irgendwie oftmals im öffentlichen Diskurs wird das halt immer so ein bisschen als Verschwörungsgeschwätz abgetan, aber letzten Endes ist es so. Wenn die Stasi seinerzeit so eine Technik gehabt hätte, glaub mal, dann wären die nochmal viel effizienter gewesen.
Ja, dann übernimmt diese Effizienz jetzt halt irgendwie eine Behörde in unserem Staat. Also das, ich finde, das ist so mit wenn die Stasi gehabt hätte zu argumentieren, ist halt schwierig. Ne? Wenn die Nazis das gehabt hätten, wäre es noch schlimmer gewesen. Dann kannst du halt immer weiter zurück in der Geschichte gehen. Von daher, lass uns das ruhig nach vorne argumentieren und nicht nach hinten. Das Problem, also der Chilling-Effekt, den du angefangen hast zu beschreiben, das finde ich tatsächlich das größte Problem dabei. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, wenn man sagen würde, pass mal auf, wir haben hier ein tolles Mittel, das heißt Vorratsdatenspeicherung, damit können wir auf einen Klick rausfinden, wer das Verbrechen begangen hat, nachdem es begangen wurde. Das ist ja im Prinzip eine tolle Sache. Damit verkaufen sie
es.
Würde es ja. Ne? Man muss das Ding nur man muss das Ding nur groß genug skalieren, dann wird das auch so funktionieren. Du musst einfach nur genug Daten sammeln, dann geht das auch. So. Warte. Ne? So. Und das ist ja auch das Problem. Das ist ja dieses Argument, mit dem sie versuchen, diese komischen Gesetze auch durchzudrücken. Sie sagen, ja, pass mal auf, wir können damit zwar nicht unbedingt Gesetze verhindern. Anfangs haben sie noch behauptet, wir verhindern damit sogar Attentate und sowas. Das ist völlig Unsinn. Wir verhindern damit zwar keine Attentate oder keine Verbrechen, aber wir können sie aufklären. Der Fahndungsdruck wird erhöht. Das ist ja im Prinzip toll. Aber was es eben gleichzeitig macht, und zwar untrennbar, und darum ist es alles andere als toll, sondern sehr, sehr gefährlich für unsere Freiheit, eben dieser Chilling-Effekt, und den müssen wir nochmal erklären. Der Chilling-Effekt ist nämlich folgender Effekt. Wenn jemand weiß, dass er beobachtet wird, wird er sich, also muss noch weitergehen, wenn er weiß, dass er von jemandem Mächtigen beobachtet wird, wird er sich so verhalten, wie er glaubt, dass der Mächtige es möchte, dass er sich verhält, damit es keine Strafen und keine Repression gibt.
Genau.
Und das ist das große Problem. In dem Moment, wo du der Bevölkerung sagst, ihr werdet lückenlos überwacht, wird diese Bevölkerung sich nicht mehr frei bewegen. Nur, wie kriegst du das den Leuten erklärt?
Wie kriegst du das? Erstaunlicherweise kriegt man das den Leuten, wenn man denn mal das Gespräch mal sucht, eigentlich sehr leicht erklärt. Denn das ist einfach offenbar, dass es genau so ist, wie du gerade erzählt hast. Und dann kann man das mit einem Beispiel...
Aber ernsthaft, Kollegin von mir. Ja, mir doch egal. Kann doch jeder wissen. Sag ich ja auch, was du bei H&M eingekauft hast und in welcher Größe? Ja, ist mir egal. Wie erklärst du der, was das Problem ist? Kollegin, Journalistin.
Einer Journalistin kann man das ganz leicht erklären. Also, ich meine, ich selber bin kein Journalist, aber wenn ich mich jetzt mal in die Situation eines Journalisten reinversetze, der irgendwelche Informanten hat, die ihm irgendeine Geschichte erzählen, ja, und dieser Informant aber nicht unbedingt möchte, dass gerade offenbar wird in der Öffentlichkeit, dass er da gerade irgendwie einen Riesenskandal bei dem Atomkonzern, in dem er gerade arbeitet, da geleakt hat, ja, dann wird einfach schnell nachvollziehbar, warum man eben so eine Vorratsdatenspeicherung in so einem Szenario eben nicht möchte. Weil wenn diese Daten dann einmal irgendjemandem in die Hand fallen, dann kann halt schnell rausgefunden werden, dass diese Journalistin, die jetzt mit dieser Story ums Eck kam, ja, dass die ihre Informationen von eben diesem Mitarbeiter bekommen hat. Und warum kann man das rausfinden? Klar, weil die Vorratsdatenspeicherung eben die Verbindungsdaten vorhält und man ganz klar sehen kann, dann und dann haben die beiden telefoniert, die haben E-Mails miteinander geschrieben, da gab es also einen regen Informationsaustausch. Naja, und dann ist der Fall im Grunde genommen schon klar. Und das ist eben das, was diese Vorratsdatenspeicherung, was der Chilling-Effekt bei dieser Vorratsdatenspeicherung ausmacht. Du kannst dich halt im Grunde genommen nicht mehr frei bewegen, weil du stets mit der Angst lebst, dass irgendeine Handlung, die du mal gemacht hast, und die muss noch nicht mal illegitim sein, also das kann eine vollkommen legale Handlung sein, dass die irgendwann jemandem also jemand das Wissen darüber erlangt, dass du diese Handlung gemacht hast und dieses Wissen dann gegen dich verwendet, indem er dann halt Druck auf dich ausübt. Ja. Welcher Natur auch immer.
Ich habe übrigens eben noch gesagt gekriegt und damit expediere ich dich dann auch aus der Leitung, weil noch viele andere anrufen. Mhm. Und zwar habe ich es gesagt gekriegt von wie habe ich es denn gesagt gekriegt? Sekunde. Da, Gormulus hat es per Twitter mir gesagt, dir übrigens auch. Es geht darum, dass der Petent, also derjenige, der die Petition eingereicht hat, ab 50.000 Unterschriften, also Mitzeichnungen, ne, es ist nur ein Klick. Also wer sich jetzt denkt so, oh, wo muss ich denn da hin? Nee, gar nicht. Einfach hinsurfen, anmelden, klick machen, fertig. Was? Zeichnemit.de?
Zeichnemit.de, sogar mit schöner Webseite. Grafischen Progressbar, da kann man ganz genau sehen. Ui, richtig gut.
Das heißt, wenn ihr es schafft, 50.000 Mitzeichner zusammenzukriegen, dann ist der Bundestag gezwungen, sich anzuhören, was die Kritik an der Vorratsdatenspeicherung ist.
Genau, das also ist da ja wird es dann eine öffentliche Anhörung geben.
Ja.
Und die müssen sich im Grunde genommen damit befassen. Es gibt noch einen Haken, aber der wird in dem Fall, glaube ich, auch nicht von Relevanz sein. Also der Petitionsausschuss hätte theoretisch meines Wissens nach noch die Möglichkeit, mit einer Zweidrittelmehrheit einen Beschluss zu fassen, dass man sich trotz der Erreichung der 50.000 Stimmenmarke halt mit dem Thema nicht beschäftigt. Aber die Chance, dass das passiert, ist verschwindend gering, denke ich.
Ich glaube, dann würde es auch nochmal richtig skandalisiert werden von der Presse, zumindest von dem Teil der Presse, denn nicht irgendwie, es gibt ja tatsächlich, was ich immer sehr interessant finde, einen nicht geringen Teil der Journalisten in Deutschland, die aus irgendeinem Grund diese Überwachungsstaatsmethoden gar nicht so schlimm finden. Das finde ich echt faszinierend.
Ja, ich glaube auch, die haben sich mit dem Thema nicht richtig befasst. Also wenn ich Journalist wäre und ich wüsste, dass meine Kommunikation überwacht wird, was im Grunde genommen die Grundlage meines Schaffens ist, ja.
Ja, vielleicht sind die alle nicht deswegen Journalisten geworden, weil sie über Skandale berichten wollen, sondern weil sie lieber mit dem Presseausweis billiger fliegen wollen als andere Menschen. Kann ja auch sein. Übrigens, die erfolgreichste Petition war die Hebammenpetition mit 105.000 online und 191.000 Stimmen offline. Ich weiß jetzt nicht genau, worum es da ging, hat mir jetzt gerade nur auf dem Twitterer der Polygon geschrieben. Okay. Und dann gab es noch diese Heilpflanzenpetition, 121.000 Mitzeichner.
Ja, siehst du, dann hat das Aufstehen sich heute Morgen für mich auch schon gelohnt, dann habe ich nämlich wieder was Neues gelernt.
Ja, vor allen Dingen, also diese Heilpflanzenpetition, die hat natürlich nicht so eine Welle in der Presse gemacht, also ein bisschen Welle hat sie auch gemacht, aber das war eben der größte, das war so eine Esoteriker-Verschwörungstheorie. Ja, dass jetzt ein EU-Verbot von Heilpflanzen, der totale Schwachsinn, das war wirklich der totale Schwachsinn, das konnte man dann auch nachlesen. Genau, das konnte man nachlesen, dass das, also man konnte, musste sich einfach nur angucken, was die EU da macht und das vergleichen mit dem, was die Petition behauptet und das war komplett null deckungsgleich und trotzdem haben 120.000 Deppen da unterschrieben. Die war auch sehr erfolgreich, aber die hat keinen Druck auf die Regierung gemacht, weil es natürlich auch nicht mehr vernünftig begründbar war, ja, wahrscheinlich. Ja. So, die Hebammenkampagne, was war denn die Hebammenkampagne? Ich gucke jetzt gerade nochmal schnell hier. Wahlfreiheit des Geburtsortes, Erhalt der Hebammenhilfe in Deutschland, angemessene Bezahlung für Hebammenleistungen. Naja, klar. Hätte ich auch mitgezeichnet, habe ich noch nie mitgekriegt. So, jetzt reicht's, Peter. Vielen Dank für deinen Anruf. Viel Erfolg mit den 50.000. Einen Monat habt ihr noch Zeit, oder?
Nein, also für die 50.000 müssen wir, also haben wir jetzt noch 24 Stunden Zeit.
Oh!
Naja, deswegen alle die Beine in die Hand nehmen, zeichnemit.de. Ne, wisst ihr Bescheid?
Ja.
Dauert zwei Minuten.
Ist
für die Demokratie in dem Land.
Ist was für die Freiheit und Freiheit ist gut. Auch wenn die wenigsten damit was anfangen können.
Na, das Problem ist, man merkt es echt immer erst dann, wenn die Freiheit weg ist.
Ja, ne? Eigentlich müsste man viel drüber reden, was unsere Freiheit
angeht. Freiheit wegnehmen und dann merkt man, oh scheiße, ich hätte ganz gerne meine Freiheit jetzt wieder.
Und dann
muss
man wieder Revolution machen und das ist immer hässlich.
Ach, das hat zu viel Transaktionskosten. Deswegen besser unterschreiben. Kostet nichts, außer zwei Minuten Zeit, die ihr investiert. Macht es, ist für einen guten Zweck.
Alles klar, Peter. Ich danke dir.
Ich danke dir.
Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
0880, 5 mal die 5 ist unsere Nummer und ich lade euch ein, anzurufen, zu sagen, worüber ihr reden wollt. Und dann reden wir drüber, möglicherweise. Denn wir schweifen auch ab. In jedem Fall ist heute freie Themenwahl am zweiten Dienstag im Monat. Und dran ist Paula. Hallo Paula aus Bad Hersfeld.
Ah, hallo Holger.
Paula, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, ich komme erstmal so ein bisschen unpolitisch in die Ecke, das tut mir auch ein bisschen leid.
Nein, super. Wir waren jetzt so lange so intensiv politisch, jetzt machen wir halt mal was anderes. Das Leben besteht zwar zu fast 100% aus Politik, also alles ist politisch, ja, aber man muss ja nicht ständig so drüber reden, als wäre es Politik.
Du weißt ja, wie das ist. Im Fernsehen läuft irgendwie ein Beitrag von wegen 200 Tote, Flüchtlingsschiff oder so und dann in der nächsten Minute heißt es, ja, komm bitte zu den Fußballergebnissen, weißt du. Das ist,
Nochmal, komm mit wohin? Was?
Komm bitte zu den Fußballergebnissen.
Ja.
Das finde ich immer so ein bisschen unverschämt, weißt du. Aber ich will trotzdem mit dir darüber reden.
Na
also, folgendes. Ich komme gerade aus dem Kino.
Mhm.
Habe gerade einen Kinoabend hinter mir. Und ich habe mich spontan dazu hinreisen lassen. Eigentlich gehe ich nicht so gerne in Komödien. Der Film, den wir uns eigentlich ansehen wollten, die Karten haben wir dazu nicht mehr bekommen. Und mussten dann in What a Man, weil das halt noch frei war. Und ich saß so da, mein Kumpel und ich, im Sitz. Und irgendwann, irgendwann haben wir dann wirklich so angefangen, Wetten, also so Vorhersagen zu machen. Und die haben auch alle eingetroffen.
Ja.
Und weil das wirklich Dinge sind, die man schon in 100 Filmen 100 Mal so erzählt bekommen hat.
Ja, es gibt Standards.
Und dennoch, das Publikum, das hat sich bekringelt vor Lachen. Und ich meine, dieser Witz wurde schon so oft erzählt und trotzdem, ich verstehe das einfach nicht. Woher kommt das?
Dass die lachen oder dass dieser Witz schon 100 Mal erzählt worden ist?
Dass das sich einfach so verkauft. Ich kann mir das nicht erklären.
Vielleicht ist es, also zum einen, also einmal, Drehbücher folgen einem Schema.
Ja, die wenigsten Drehbücher
folgen diesem Schema nicht. Und immer wenn sie diesem Schema mal nicht folgen, sind es meistens sehr, sehr gute, sehr, sehr bemerkenswerte Filme.
Richtig.
Aber immer wenn sie diesem Schema folgen, sind es auch manchmal bemerkenswerte Filme, aber die leben dann im Wesentlichen davon, dass vielleicht ein berühmter Schauspieler dabei ist, besonders Special Effects da sind oder sowas
genau.
halt. Ne? Die Technik des Drehbuchschreibens für Film und Fernsehen heißt übrigens eins dieser Bücher. Habe ich mal gelesen. Und das mit dem Lachen, vielleicht gerade, weil sie wissen, dass dieser Witz kommt. Vielleicht, weißt du?
Aber ich meine, ich wusste
wenn
das
du,
auch.
Wenn du einfach nur doofe Unterhaltung haben willst du einfach nur dich blöd unterhalten lassen und du weißt ganz genau, jetzt gleich fällt der Hund in den Mixer.
Genau so ungefähr,
und du
ja.
erwartest das und weißt, es kommt, also es ist so zuverlässig und du freust dich, weil du so zuverlässig unterhalten wolltest. Obwohl, das ist eigentlich eine schwachsinnige Idee, die ich hier gerade äußere.
Und nach dem Film haben wir uns dann nochmal so unterhalten mit einem anderen Freund. Und er meinte dann, also mit einem guten Freund, er meinte dann Situationskomik, ja. Situationskomik heißt es ja, wenn es ja nicht so wieder auftritt, aber das hatten wir doch schon.
Ja, vor allen Dingen heißt Situationskomik, wenn es nicht vorhersagbar ist.
Ja, richtig, ganz genau.
Oder aber wenn es so vorhersagbar ist, dass es eigentlich nicht passieren dürfte und es passiert trotzdem. Das hat man ja auch gerne, wenn er so, nein, tritt er nicht hin, ah! Und er hat es doch gemacht.
Und das ist auch der Grund, warum ich Komödien absolut nicht mehr ab kann. Bin ich deshalb ein trockener Mensch oder habe ich keinen Humor? Aber ich finde zum Beispiel Til Schweiger, der zerstört einfach deutsche Filmkultur. Der sollte aufhören.
Til Schweiger.
Dem sollte echt mal einer so richtig die Meinung geigen, dass er wirklich den Job an den Nagel hängt. Also ich kann mir das einfach nicht erklären, wie man mit so viel Scheiß so lange so viel Kohle verdienen kann.
Mach weiter.
Alter, das will ich mal, das will ich echt mal nachmachen.
Das ist gerade wie Sex, mach weiter.
Ja, ich gebe dir noch mehr. Ich
frage mich das auch. Ich finde, Til Schweiger ist ein weniger als mittelmäßiger Schauspieler.
Also er kann überhaupt gar nicht.
Der kann weder spielen noch sprechen.
Richtig.
Darüber hinaus, nachdem er dann diesen Ausfall hatte, wo er klar gemacht hat, dass er auch noch menschenverachtend ist im Fernsehen.
In der Talkshow-Runde.
Ja, in dieser Talkshow-Runde.
Ja, genau.
Seitdem halte ich ihn auch noch ernsthaft für einen Idioten.
Ja.
Das kommt noch dazu. Und ich, ja, darum geht mir das gerade runter wie Öl. Ja,
nein, das wollte ich Ihnen sagen. Jetzt bin ich raus.
Das Problem ist halt, wenn du Til Schweiger irgendwo hinpackst, dann reicht das, um genug Leute ins Kino zu kriegen oder genug Leute vor den Fernseher zu kriegen und deine Quote zu bekommen. Weil es geht halt immer um Masse. Hm?
Ja.
Und das machst du eben, indem du Til Schweiger oder Christine Neubauer oder Veronika Ferres irgendwo hinstellst.
Ja, aber wir sind doch
alles Leute,
blöd.
Die niemand mehr. Ja, ich weiß es auch nicht. Meine Eltern, die sind so ganz einfache Leute. Ja? Die gucken so Fernsehfilme.
Ja, ich auch.
So, ganz einfache Menschen. Und nicht Intellektuelle mit riesigem cineastischem Anspruch oder sonst gar nicht. So. Selbst die kriegen die Krätze darüber, dass ständig Veronika Ferres und Christine Neubauer im Fernsehen sind. Die machen, ich meine, meine Mutter, die ist, warte mal, 74, wird jetzt 75 diese. Meine Mutter macht Witze über Christine Neubauer und Veronika Ferres, weil die ständig zu sehen sind. Ja.
Also allein die Stimme reicht ja schon von der Ferres,
aber
um
alle
gucken's.
Ja, aber alle gucken's.
Ja. Achso, und was ich sagen wollte, es gab ja diesen Film Traumschiff Enterprise von Til Schweiger und da bezeichnete sich selbst als Schauspieler. Und der Witz an der Sache ja, dass er sich in dem Film selbst spielt. Der Witz ist ja, dass er sich in jedem Film selbst spielt. Also er hat immer die gleichen Klamotten, immer die gleiche Frisur, immer den gleichen Bart, diesen sexy 3-Tage-Bart, weißt du. Und ich meine, was ist denn das für ein Schauspieler, wenn du jedes Mal die gleiche Rolle annimmst? Das ist doch nicht der Job eines Schauspielers.
Das wie
Schauspieler
wie Tom
bedeutet
Cruise, ne?
Ja, sich mal zu verändern, mal zu verkleiden oder was auch immer, aber...
Ja, der sieht immer gleich aus.
Der sieht immer gleich aus, ja.
Tom Cruise. Tom Cruise kann das auch. Ich habe Tom Cruise sieht auch
bitte,
immer gleich
bitte,
aus.
Bitte, nein.
Ist auch so ein Phänomen. Geht es dir bei dem genauso?
Ja, also Gott.
Boah, ich dachte immer, ich wäre allein damit.
Tom Cruise, muss ich aber allerdings sagen, ich weiß, das ist so ein mega Vorurteil, aber seitdem ich zum Beispiel weiß, dass er Scientologe ist.
Ja gut, davon, also...
Ne? Ich weiß nichts über diese Religion. Das ist alles, was ich mir... im Internet zusammengeklickt habe, aus irgendwelchen Büchern und so weiter. Aber das wirkt schon von außen schon so...
Das ist völliger Blödsinn, ist das. Also Scientology, das kannst du dir super zusammenklicken. Also zum einen gibt es ein Buch von Ursula Caberta.
Ah, den kenne ich.
Das ist die Sektenbeauftragte in Hamburg, war das mal so.
Ach, nicht? Diese Kurzhaarige.
Genau, die hat mal ein Buch über Scientology geschrieben. Das ist ganz interessant. Und was noch viel... Also das Einfachste, wenn man wissen will, was Scientology ist, das Einfachste, was man machen kann, wenn man wissen will, was Scientology ist, ist die entsprechende South Park-Folge angucken.
Nee.
Das klingt jetzt wirklich sehr albern, aber es ist tatsächlich, South Park gelingt es immer und immer wieder. Die haben auch schon erklärt, was das Internet ist. Die haben auch schon erklärt, was Facebook ist. Denen gelingt es immer wieder, in diesen kurzen Filmchen von 20 Minuten Länge, alles unterzubringen, was man wissen muss über ein Thema. Und bei Scientology haben die das perfekt gemacht. Also wirklich, zum einen lachst du dich kaputt. Es geht auch gegen Tom Cruise.
Ja.
du lachst dich kaputt. Und die erzählen dir alles, was es über Scientology zu wissen gibt. Mehr braucht man darüber gar nicht zu wissen. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, warum man mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben will, weil es ist halt Wahnvorstellung.
Aber weißt du, du bringst ja selbst mal das Thema an, von wegen Religion und so weiter, Islam, dass das völlig bevorurteilt ist, das sehe ich ja ganz genauso. Und das Ding ist eben, dass ich Leute um mich herum habe, die mir das Gegenteil beweisen. Bei Scientology habe ich absolut keine Gegenbeweise. Also, dass jemand mir wirklich sagt,
Scientology,
das ist
aber
gar
auch
nicht
was
so und so.
Als
ich habe dann immer Angst, dass ich wirklich in so Klischees abdrifte, die überhaupt nicht stimmen. Ich muss das selbst überprüfen irgendwie, weißt du?
Naja, der große und wichtige, mir auch wichtige Unterschied zwischen Religion und der anderen Esoterik. Religion ist auch Esoterik, aber es gibt immer auch noch die andere Esoterik. Zwischen Religion und Esoterik ist, Religion ist sich ihres Wahns bewusst.
Oh.
Ja?
Ah,
also
okay.
Wahn ist, bevor sich jetzt wieder irgendjemand beleidigt fühlt, es gibt ja so Leute, die hören hier nur zu, um sich beleidigt zu fühlen und dann hinterher sich zu beschweren. Mhm. Wahn, als Wahn bezeichnet man, wenn jemand etwas für real hält, was nicht real ist. So, das ist bei Religion so. Ja? Religion ist was sehr Individuelles und das Individuum hält eine höhere Macht für real. Ist sie aber nicht. So ist ein Wahn. So, was ich mir einbilde, was nicht real ist, ist auch ein Wahn. So, das erstmal nur zur Begriffsbestimmung. So, was Religion macht, ist, Religion sagt, pass mal auf, Leute, wir haben hier einen Wahn, dessen sind wir uns bewusst, wir finden uns zu einem Kollektiv zusammen und machen irgendwie, sind alle ganz friedlich und zünden Kerzen an und beten uns einen zurecht und haben hier ein Buch, da stehen so Regeln drin, nach denen wir leben wollen. Und das ist alles okay. Also die Religion ist sich dessen völlig bewusst, dass sie irrational daherkommt. Was aber diese anderen Esoteriker machen, und dazu zählt Scientology, ist, sie... Scientology ist nochmal was anderes. Scientology ist eigentlich ein Geldverdienverein.
Ja gut, die zahlen ja für diese Kurse und so, ne?
Genau. Was die anderen machen, andere irrationale Überzeugungssysteme sind sich in der Regel noch nicht mal dessen bewusst, dass sie irrational sind. Ja? Also du kannst jeden, wenn es jetzt nicht gerade ein vollkommen verklatschter Fundichrist ist oder Islamist ist, kannst du jeden Feldwald- und Wiesen-Moslem oder jeden Feldwald- und Wiesen-Christ fragen, hier sag mal, dir ist aber schon klar, dass es mit der Realität und so nicht übereinstimmt und sowas. Und die sagen dir, ja klar, wissen wir, aber ist halt so ein Gefühl in mir, dass da mehr ist. So, und das nenne ich Gott und das ist gut so. Mhm. Wenn du das mit einem anderen Esoteriker machst, der sagt dir, nein, Das sind kosmische Energien, die kann man spüren. Das sind so die anderen. Also genau. Die sind eben komplett raus. Und dann hast du noch so diese Geschäftsmodelle wie Scientology. Und das Geschäftsmodell von Scientology ist ganz clever. Scientology hat eine Ideologie erfunden, die übrigens sehr hanebüchen ist. Also, hat eine Ideologie erfunden, wie denn die Menschheit entstanden ist und wie denn Seelen, also unsterbliche Seelen in die Körper der Menschen gekommen sind, bla bla bla. So, das haben die sich überlegt.
Aber das hat ja jede Religion.
Auf Basis dieser Ideologie verkaufen sie Seminare, Bücher und sonst was und verlangen aberwitzig viel Kohle dafür. In dem Moment, wo du dieses Geschäftsmodell kritisierst, sagt Scientology, du beleidigst unsere religiösen Gefühle.
Genau.
Und das ist der Trick, den die machen. Und das ist genau darum würde ich mir echt wünschen, dass alle anderen Religionen darauf verzichten würden, religiöse Gefühle als Argument für irgendetwas hinzunehmen, weil nämlich die Scharlatane, ja, die da wirklich Böses mit im Schilde führen. Ich unterstelle Religion nicht, dass sie Böses im Schilde führt. Ja, den anderen schon. In dem Moment, wo aber das religiöse Gefühl, was niemand wirklich beschreiben kann, sondern einfach nur, sie haben meine religiösen Gefühle beleidigt, sie müssen sich entschuldigen. Das reicht. Niemand muss je beschreiben, was ein religiöses Gefühl ist. Aber in dem Moment, wo das ein valides Argument ist für die Religion, wird das natürlich auch ein valides Argument für jeden, der so tut, als wäre er Religion. Ja. Und das ist echt ein Problem. Und genauso funktioniert Scientology. Scientology ist eine Gelddruckmaschine. Und in dem Moment, wo du sagst, hör mal, ihr seid doch eine Gelddruckmaschine. Nein, du beleidigst unsere religiösen Gefühle. Das ist unser verfassungsmäßiges Recht, dass wir unsere Religion ausüben dürfen. In den USA, bei uns sind sie keine Religionsgemeinschaft.
Also ich habe insofern nichts gegen Religion, wenn sie, sage ich mal, so eine Herzenssache ist. Da gibt es natürlich verschiedene Aspekte. Ich selbst zum Beispiel komme aus einer super christlichen Familie. Mhm. Und dann bin ich umgezogen in ein anderes Land und dann war das der völlige Umbruch. Also das war dann nämlich Deutschland. Und das
woher kommst du?
Aus Rumänien.
Ah, okay.
Und da ist man wirklich sehr, sehr religionsfixiert und eigentlich ist alles nach Gott gerichtet und es gibt da keine Ausnahmen. Es gibt da ebenso wenig Kritik an der Religion wie irgendwas anderes. Und so bin ich halt aufgewachsen und als ich dann herkam, war das ein völliger Umbruch. Also das war wirklich wie so ein Weltzusammensturz. Das war, natürlich habe ich aber den Glauben verloren und ich weiß natürlich heute warum. Heute reflektiere ich das ganz anders.
Gewesen. Das heißt, du bist tatsächlich, du bist so damit klargekommen, dass du gesagt hast, also mit der Religion ist Unsinn, da mache ich nicht mehr mit.
Das hat auch 1-2 Jahre gedauert. Ich meine, ich war 9 Jahre damals, heute bin ich 19 und ich musste alles lernen von Grund auf und das war auch natürlich auch dieser Alltag. Mhm. Aber ich bin heute, jetzt diesen Sommer, das erste Mal nach 10 Jahren zurück und habe tatsächlich meine Oma versucht beizubringen, dass es nicht Adam und Eva waren, die den Anfangspunkt der Menschheit gesetzt haben. Und sie hat mich ausgelacht. Und
ja.
Ich war am Ende, ich hatte keine Argumente mehr.
Natürlich nicht.
Ich konnte nicht mehr. Ich war dann wütend. Ich war dann, so das Ding ist aber bei diesen Religionen, bei Christentum und so weiter, Islam, dass man das für sich ausüben kann. Das heißt, man kann sich in sein stilles Kämmerchen einschließen und beten und was auch immer einem am Herzen liegt. Bei Scientology kann man das nicht, da ist man an diese Gruppe da fixiert.
Genau, du musst Geld bezahlen, um überhaupt dazu zu gehören.
Das stört mich so daran.
Ja,
das stört mich so daran.
Ja, das mit deiner Oma, das kann ich dir erklären. Da gibt's noch ein interessantes Buch, das glaube ich jeder gelesen haben sollte.
Das schreibe ich mal auf.
Ja, das Buch heißt, wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren.
Ja, okay.
Das kannst du lesen, das Buch. Also ne, du kannst aber auch einfach meine Stimme lauschen. Ich kann dir nämlich sagen, wie man mit Fundamentalisten. Deine Oma ist Fundamentalistin, ja? Die sagt,
Aber nicht wie alle.
Ja, ja, klar. Dann ist es halt ein fundamentalistisches Land. Gibt's ja so Gottesstaaten. Kann ja durchaus sein, dass da Rumänien war das.
Ja, genau.
Ja, kann ja durchaus sein, dass die da noch, dass die Aufklärung da noch nicht wirklich durchgezogen ist.
Nein, absolut nicht.
Das Problem bei Fundamentalisten ist, also Fundamentalisten erkennst du daran, dass sie auf die Frage, unter welchen Bedingungen sie von ihrem Standpunkt abrücken würden, keine Antwort geben können. Wenn du deine Oma fragst, unter welchen Bedingungen wärst du eigentlich bereit einzugestehen, dass Adam und Eva nicht existiert haben, wird sie dir darauf keine Antwort geben können. Und daran erkennst du einen Fundamentalisten. Jemand, der tatsächlich Argumenten zugänglich ist, der offen ist, der aufgeklärt ist, der wird immer sagen, was weiß ich, also ich behaupte, Sachen fallen runter, wenn man sie loslässt, Schwerkraft. Ich behaupte, es gibt überall Schwerkraft.
Mhm.
Und ich bin bereit, von meiner Überzeugung Abstand zu nehmen, wenn ich einen Kuli loslasse und der fällt hoch. Ja? Das ist immerhin, ist es eine Möglichkeit, mich zu widerlegen. Und das kann man mit Fundamentalisten nicht machen. Und genau das ist das Problem. Fundamentalisten versuchen aber trotzdem, auf Basis ihres Fundamentalismus zu diskutieren. Und wenn jetzt ein aufgeklärter Mensch wie du, wie ich, mit einem Fundamentalisten, wie mit deiner Oma, zusammentrifft, dann passiert Folgendes. Deine Oma sagt ein Argument, beziehungsweise sagt sie kein Argument, weil sie hat ja keins, sondern sie hat ja nur ein Fundament. Deine Oma formuliert ihr Fundament. Adam und Gott hat die Welt erschaffen. So, und dann sagst du, nein. Das ist nicht so. Wir haben mittlerweile stärkste Indizien dafür, dass es nicht der Wille einer größeren Macht war oder sowas, der in 6 Tagen hier das gemacht hat, sondern Urknall, bla, Inflation des Universums und, wir kennen die ganze Sache. Und dann sagt deine Oma, nein, das ist nicht so. Der Herr hat gesagt, er hätte die Erde erschaffen und das steht in der Bibel. Und dann sagst du, nee, pass mal auf, Oma, die Bibel, die ist ungefähr vor 1700 Jahren, ist die von irgendwelchen Menschen aufgeschrieben worden,
ja,
die damals ihre Macht sichern wollten. Und dann sagt deine Oma, nein, das stimmt nicht. Ja, die Bibel ist das Wort Gottes und das ist, Moses hat das diktiert. Jetzt nagel mich nicht auf Namen fest, bitte. So, was jetzt, und du versuchst es wieder zu widerlegen. Was deine Oma macht, ist, sie formuliert ihr Fundament. Ja, sie hat ein Fundament, das formuliert sie in ganz vielen verschiedenen Pseudo-Argumenten. Und du gehst dann hin und versuchst jedes dieser Pseudo-Argumente einzeln durch ein neues, echtes Gegenargument zu widerlegen. Und das kann nicht funktionieren.
Ja, ja, wie dann?
Gar nicht.
Oh Gott.
Das ist der Trick.
Nicht.
Gar nicht. Man kann mit Fundamentalisten nicht diskutieren. Das Einzige, was man mit denen machen kann, ist, sie darauf hinweisen, dass sie Fundamentalisten sind und sagen, und genau deshalb werde ich mit dir nicht diskutieren. Du bist Fundamentalist und mit Fundamentalisten diskutiert man nicht. Fundamentalisten sind auch nicht gut für die Menschen.
Das würde mir ja schon reichen. Ich will niemanden bekehren. Ich meine, es gibt so viele Ansichten auf der Welt, aber mir würde schon eine Diskussion reichen.
Das gibt
aber
keine.
Das war einfach nicht möglich. Ich hatte an einer Stelle wirklich sogar Mitleid. Es war auch lustig.
Ja, und kannst du auch haben. Mitleid ist, das kann man auch haben, weil Fundamentalisten sind ganz arme Menschen. Ja?
Nein, pass auf. Sie hat erzählt, es ging um einen Dorfmitbewohner und er war betrunken. Und er hat plötzlich den Teufel gesehen, der ihn verfolgt hat. Und da habe ich gesagt, Oma, Mensch, ist doch klar, wenn er sturzbesoffen ist, dann siehst du manchmal Sachen, weißt du, für Drogen, keine Ahnung. Und dann sagte sie, ist doch logisch, weil der Teufel, der verfolgt dich immer dann, wenn du am schwächsten bist.
Ja, genau.
Und also, ich war sprachlos. Ich fand's, ja.
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 Aber, ja, diskutieren, wie gesagt, also du kannst Mitleid haben, kannst du gerne. Fundamentalisten sind nämlich sehr arme Menschen. Ja? Die sind nicht in der Lage, ihren Verstand zu gebrauchen. Ganz einfach. Ja? Das kannst du natürlich machen, aber es bringt dich in der Diskussion natürlich nirgendwo hin. Also jede Diskussion mit einem Fundamentalisten ist nicht erkenntnisfördernd. Höchstens für dich, weil du wieder gelernt hast, mit Fundamentalisten umzugehen oder etwas besser gelernt hast, mit denen umzugehen. Und es ist sicherlich erkenntnisfördernd für Menschen, die drumherum stehen und unschlüssig sind, ob sie sich jetzt dem Fundamentalisten anschließen sollen oder ob sie sich der Aufklärung anschließen sollen. Aber letztendlich kannst du nicht gewinnen. Und das machen alle Fundamentalisten. Das ist nicht auf Religion beschränkt. Das ist, musst du mal gucken, es gibt ein Autor, der heißt Thoralf Staudt, der hat sehr viel über moderne Neonazis, also über Neonazis geschrieben. Und die Diskussionsstrategie von Neonazis zum Beispiel ist genauso. Das sind nämlich auch Fundamentalisten.
Ja.
Die sagen, Ausländer haben hier nichts verloren. Und du sagst, Entschuldigung, aber du heißt Kowalski mit Nachnamen. Vor 3 Generationen warst du selber noch ein Ausländer.
Ja,
die gehören nicht hierhin, weil die sind nicht weiß.
Richtig.
So, und der formuliert den Satz Ausländer raus, einfach in 10 verschiedenen Varianten. Du versuchst, 10 verschiedene wirklich kluge Gegenargumente darauf zu geben. Er formuliert immer weiter diesen Satz. Und was er macht, ist, er ermüdet dich. Und das hat deine Oma auch mit dir gemacht. Die hat dich ermüdet. Und dann gehst du nämlich irgendwann hin und sagst, weißt du was, es hat doch überhaupt keinen Zweck. Ich rede nicht mehr mit dir. Das Gespräch ist beendet. Die Diskussion ist beendet. Und dann wird der Fundamentalist hingehen und sagen, siehste, ich habe gewonnen. Meine Argumente waren die besseren.
Ja, aber es kann doch nicht angehen, dass...
Doch, das kannst du.
Das kann ich nicht akzeptieren.
Jetzt mal nicht fundamentalistisch werden hier.
Ja, wirklich.
Ja, es ist schade drum, aber man kann damit sehr viel Spaß haben natürlich auch, weil du einfach nur dabei zugucken musst, wie Fundamentalisten mit Aufgeklärten diskutieren und dann schaltest du dich eben ein und erklärst den Fundamentalisten, dass sie Fundamentalisten sind. Das macht immer wieder sehr viel Spaß. Das wollen die nämlich nicht hören.
Ja gut, ich sehe mich selbst nicht als aufgeklärt so, aber wirklich diese Diskussion und vor allen Dingen, ich stand ganz allein da. Also egal, wenn ich gefragt habe um mich herum, die ganzen Cousins und Cousinen, das war alles eine Meinung. Und wirklich, das war so wie, also da wurde mir wieder klar, du gehörst ja einfach nicht hierher. Das würde, das hätte niemals funktioniert, niemals.
Aber was mich ja noch interessieren würde, also das ist sehr selten, also wenn du wirklich in einer so stark religiösen Gesellschaft aufgewachsen bist, das ist ja was man Kindern in frühester Kindheit als normal vorlebt, das stellt man ja dann hinterher kaum noch in Frage, vor allen Dingen, wenn man durch die Pubertät durch ist und so. Was ist passiert, dass du es trotzdem in Frage gestellt hast? Also wie hast du es geschafft? Wie hast du es geschafft, dich aus der Unmündigkeit zu befreien?
Ah, schönes Kanzitat.
Ja, eben.
Wie ich das geschafft habe, das kann ich dir nicht sagen. Ich war grundsätzlich so ein Antikind, verstehst du, so ein schwieriges Kind. Und das hat erstmal alles grundsätzlich in Frage gestellt. Ah. Also so Befehle nicht einfach entgegengenommen, sondern dieses Warum immer.
Weil meine Eltern Sozialdemokraten waren, habe ich beim ersten Mal CDU gewählt. So, nach der Art.
Und dann?
Ja, habe ich es bereut. Aber...
Und jetzt nur noch die Partei, oder was?
Sag ich nicht, sag nicht, was ich wähle.
Okay. Ja, und es war einfach, ich musste meine ganze Denkweise umstellen, weil vor 10 Jahren, du musst dir vorstellen, Rumänien damals war noch nicht in der EU und Deutschland damals, das waren zwei Welten, das war absolut nicht vergleichbar. Das war wirklich wie, ich war hier auf dem Mars, das war einfach so. Mhm. Supermärkte, als ich das erste Mal abgepackte Wurst gesehen habe, mir ist schlecht geworden.
Zu Recht, die meiste abgepackte Wurst ist auch so, dass einem schlecht werden soll.
Ja, ich esse die heute auch nicht mehr. Gut. Aber so Sachen wie Müsli, Schwarzbrot, habe ich meinen Lebtag davor noch nicht gesehen. Das war alles, und dann wird sowas wie Religion irgendwann nur noch zur Nebensache. Und dann fragst du dich, was war das nochmal? Ach so, ja gut, nee, kann ich nichts damit anfangen. Und irgendwann rekapitulierst du das neu und dann überlegst und dann, ne, denkt man ja auch, ich kann nicht sagen, dass ich nicht eines Tages irgendwann anderer Meinung bin, aber das war wirklich so zu diese zwei verschiedenen Welten und dann muss man alles in Frage stellen und alles, weil man so Unterschiede auch gar nicht für möglich hält. Also es hat sich aber auch inzwischen einiges getan, zum Glück.
Inwiefern getan?
Das kann man auch nicht so positiv sehen. Also bei uns in der Region ist es so, ich komme ganz aus dem Nordosten, leider ist es an der Grenze zu Ukraine. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass es dort fast keine Menschen mehr gibt. Also jeder, der irgendwie arbeitsfähig ist und noch in einem guten Alter, der wird garantiert ins Ausland gehen. Meistens ist das Italien oder Spanien, weil die Sprachen ähnlich sind. Mhm. Und der wird dort Geld verdienen, Geld nach Hause schicken. Und nach einer Zeit, nach einem Jahr oder zwei, mit dem Geld nach Hause kommt, sich da ein Haus bauen und sich da einwirtschaften. Weil im Land selbst, das sind Preise, das sind Preise ungefähr wie hier. Ein bisschen billiger, aber nicht besonders billiger. Und die Löhne sind ungefähr 170, 200 Euro im Monat. Und dass das sich absolut nicht decken kann, das ist vollkommen klar. Ja, klar. Und natürlich, der Wohlstand wächst, aber nur von außen. Und wer nicht fähig ist, nach Hause zu gehen, der stirbt. Mhm. Anders, im Land selbst muss man, keine Ahnung, illegal werden oder zumindest in meinem Gebiet ist das so, da wo ich herkomme. Ich weiß nicht, es gibt da bestimmt Unterschiede in den anderen. Aber das hat sich getan. Also, dass die Leute nicht gar so am Verhungern sind, sondern die wissen sich heute mehr, wie sie sich helfen sollen. Mhm. Aber die Religion, die ist nach wie vor Nummer eins an jeder Stelle.
Ist das gut oder ist das schlecht für die Menschen da? Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Religion schlecht für die Menschen ist. Möglicherweise gut für den Menschen, also für den Einzelnen ist sie möglicherweise gut, für ganze Gesellschaften, zumindest wenn man so in die Vergangenheit guckt, scheint sie eher schädlich zu sein. Wie ist es denn da, wo du gerade drüber geredet hast? Hilft es der Gemeinschaft oder schadet es der Gemeinschaft eher?
Ich kann ja von meiner Familie zum Beispiel ausgehen, dass die waren nie in irgendeiner Kirchengemeinde, sondern wirklich sehr religiös, aber für sich. Mhm. Und wenn die diesen Glauben nicht an Gott gehabt hätten, die hätten schon längst alles hingeschmissen, weil wir waren wirklich so arm und natürlich auch selbst verschuldet, aber es war immer so diese Hoffnung, dass sich irgendwie Gott gegeben, irgendwas noch was tun kann. Und das hat, ich weiß nicht, das hat sie so bekräftigt. Ich kann es mir nicht erklären. Ich war damals zu klein und heute bin ich nicht in der Lage. Ich kann es nur vermuten, aber also dem Einzelnen kann, glaube ich, Religion was Gutes tun, aber sobald das zu einem Pakt wird, ist das wirklich für jeden schädigend eigentlich.
Paula, ich danke für deinen Anruf und werde jetzt gleich noch das Kant-Zitat, habe ich gedacht, dass du sehr gut erkannt hast, nochmal in Gänze bringen, weil ich das irgendwie ganz wichtig finde. Es sei denn, du willst nicht, dass ich das tue.
Klar, mach ich.
Kant, Immanuel Kant hat mal gesagt, Aufklärung, also er ist gefragt worden, was Aufklärung denn sei, weil er die Aufklärung ja befördert hat.
Ich glaube, ich weiß,
hat,
was jetzt kommt.
Genau, und Kant hat gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Genau.
Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Wage es zu denken, sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Ich glaube, du bist aufgeklärt.
Ja, hast du das gerade abgelesen?
Ja, natürlich habe ich das abgelesen.
Okay,
also das Einzige, was ich kann, ist wirklich habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Ja, also
das
den ersten Satz konnte ich auch noch.
Ja, stimmt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen.
Genau.
Ja, ja. Ja, das kennt man so, aber danach muss man dann ablesen natürlich. Und ich habe es natürlich abgelesen aus der allwissenden Müllhalde der Wikipedia.
Ja, das hätte mich sonst schwer beeindruckt.
Aber okay, dann werde ich das auswendig lernen, um das nächste Mal Frauen zu beeindrucken. Gute Idee.
Cool.
Paula, alles vielen Dank.
Danke auch.
Gute Nacht, tschüss.
Tschüss.
0880 5x5 ist unsere Nummer und ihr seid eingeladen anzurufen, zu erzählen, was auch immer ihr erzählen wollt, denn heute ist freie Themenwahl, es ist nämlich zweiter Dienstag im Monat und lange in der Leitung hängt der Tim und hat das Radio noch an. Mach mal das Radio aus, Tim.
Ja, Moment.
Ja, ich.
Mein Handy, scheiße. So, hallo.
Sehr schöne Rückkopplung. Hallo, Tim. Ja. Wenn ich schnell genug geredet hätte, hätte ich mit mir selber sprechen können. Das wäre auch nochmal cool.
Okay. Ja, ich würde mal mit dir gern reden, weil ich würde auch mal gern deine Meinung hören. Also mir fällt was unheimlich auf und das also
Meinung selber, sagen kann ich gut.
Also mir fällt eins auf und das ist so erst seit ich älter bin. Also ich bin jetzt nicht der mega gebildete Mensch. Ich habe einen ganz normalen Hauptschulabschluss, mache ganz normale Arbeit, habe eine Ausbildung gemacht. Was mir aber auffällt ist, und das ist wirklich ganz schlimm, bei meinem ganzen Freundesumkreis oder im Fernsehen, ich finde, die Menschen, die finden sich so oft mit wenig ab oder schwappen so in so der dummen Gesellschaft dahin. Es ist wirklich ganz schlimm. Ganz, um Beispiel zu sagen, ganz, ganz tolle Charaktere, ganz coole Kumpels von mir, Mädels oder Junge, die damals gesagt haben, hey, ich mache meine Ausbildung, ich mache was aus meinem Leben, finden ihren Freund, finden eine Beziehung, hocken dann vor sich hin, schmeißen alles über Bord und gucken abends dann Big Brother an. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber vielleicht genügt es ihnen ja.
Ich weiß nicht. Also ich irgendwie komme ich damit nicht klar. Also
Ich verstehe schon, was du meinst, so diese Flausen, die man im Kopf hat, ne? Wenn man so von der Schule kommt, dann mache ich, weiß ich nicht, dann gründe ich mein eigenes Land und werde König oder was man sich so alles überlegt. Und im Endeffekt geht man dann halt arbeiten, kommt abends nach Hause, legt die Füße hoch, trinkt ein Bier und guckt Fernsehen. Aber vielleicht reicht das ja auch. Ist ja die Frage nach dem Sinn unseres Daseins, oder?
Ja, aber wenn ich mal sei es mittags das Fernsehen anmache oder einfach mal abends rausgehe unter junge Menschen, da sind so viele Vollpfeifen dabei. Leute, die dir irgendeinen Mist erzählen, wirklich, wo ich jetzt, sag mal, noch als relativ junger Mensch mit 27 schon erkennen kann am Gespräch, dass der nicht alle Latten am Zaun hat.
Ja, aber
Verstehst du, was ich meine?
Wir aber doch selber. Ey, was haben wir für einen Schwachsinn erzählt, als wir 17 waren? Was haben wir für einen Schwachsinn erzählt, als wir 21 waren?
Nein. Du meinst jetzt das Alter 17.
Ja.
Ich meine jetzt so in meinem Alter, mit sagen wir mal 27, 26. Ich sage dir mal ein Beispiel von einem Kumpel von mir.
Mhm.
mein Kumpel hat jahrelang ja immer mal wieder eine Beziehung gehabt und so. Und der hat ganz viel Pläne gehabt. Der wollte in der Arbeit weiterkommen, der wollte alles tipptopp machen und war auch ganz penibel bei der Auswahl der Frau. Auf jeden Fall hat er eine Frau kennengelernt und ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist. Auf jeden Fall ist sie schwanger geworden. Der hat das Kind abgetrieben, also haben damals abgetrieben, hat mir dann vorhalt, also hat erzählt, oh, er möchte kein Kind, er möchte Zukunft, alles machen. Ein Jahr später ist die Frau wieder schwanger geworden.
Mhm.
Dann hat das Kind behalten, hängt zu Hause, hat damals die Abendgymnasium hingeschmissen, sein Meister hingeschmissen, hängt daheim rum. Beziehung ist am Arsch, ja, sozusagen. Also ich krieg's ja mit.
Ja.
Und wenn ich den heute sehe und frage, hey, was ist daraus geworden? Und hey, mach doch und bring doch deinen Arsch hoch, du hast jetzt Familie, mach doch mal. Ich erkenne den nicht wieder. Und so geht's mir bei ganz vielen Menschen. Ganz viele Menschen, die finden sich mit dem Leben irgendwie ab. Ja, also kommt mir so vor. Mama, Papa sagt und oder die Freundin habe ich halt jetzt, na gut, jetzt ist sie nun mal schwanger und habe ich nicht aufgepasst und jetzt habe ich halt einen Führerschein weg oder ich weiß nicht, weißt du, was ich meine?
Ja, ja, ich weiß nur gar nicht, ob das so schlecht ist. Also ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein Problem ist. Für dich ist es natürlich eins, weil du es dummerweise in deiner Peer Group, also in deiner Referenzgruppe von Leuten, mit denen du so zu tun hast, stark wahrnimmst, dass das stark vertreten ist. In meinem Bekanntenkreis ist das zum Beispiel überhaupt nicht so. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie viel Kraft und wie viel Tempo meine Bekannten noch an den Tag legen, um irgendwie noch was zu reißen, wo ich immer sagen würde, ja Alter, du verdienst 100.000 im Jahr, jetzt tritt doch mal ein bisschen kürzer, was willst du denn noch haben? Nee, wir können auch hier und können noch da. Also ich hab da irgendwie, ich mache eben ganz andere Erfahrungen als du.
Ja, und siehst du, und genau das ist, aber der Großteil, jetzt mal ehrlich, der Großteil an jungen Menschen geben sich, finde ich, gerade in der heutigen Zeit ist es doch unglaublich wichtig, mit Verstand seine Zukunft zu planen. Weil eins ist doch heutzutage klar, egal ob Zukunft mit Familie, ohne Familie, mit Kind oder ohne Kind, es ist heutzutage schwer, beruflich, im Guten, sagen wir mal, es ist heutzutage schwer, überhaupt in einem Beruf noch zu bleiben, mit einer nicht so guten Abschluss oder mit einem normalen Schulabschluss, ist es heutzutage schon schwer, eine Arbeit zu finden.
Zumindest diese Sicherheit, die unsere Eltern noch hatten, also mein Vater hat bei Ford gearbeitet in Köln, diese ja. Sicherheit, dass er bis zur Rente da arbeiten wird, und das hat er auch, der hat einfach mal 30 Jahre bei einer und derselben Firma gearbeitet, das gibt's heute, glaube ich, auch nicht mehr so, ne?
Ja, ja, siehst du, und genau aus dem Grund. Und dann hocken ganz viele bei mir, also merke ich, die hocken daheim, setzen entweder Kinder in die Welt, wo die eigentlich nicht in der Lage sind, einzuschätzen, was auf sie zukommt, oder kündigen irgendwelche Jobs, wo ich einfach sage, hallo, heutzutage musst du dir erstmal überlegen, bevor du kündigst, was du machst, kündigen irgendwelche, ziehen in Wohnungen ein, wo ich genau weiß, irgendwie ist die Miete zu hoch. Verstehst du, was ich meine? Es ist ganz oft so und leider kriege ich das mit. Und wenn man im Fernsehen guckt oder wenn man gerade mal mittags einen Fernseher anschaltet, ja, es ist ja so, ey, da hocken nur solche Leute, wo du dir echt manchmal fragst, sag mal, gehst du mit Verstand eigentlich da oder tust du in der verdummten Gesellschaft einfach nur mitschwappen?
Wie würde die Gesellschaft denn idealerweise aussehen? Also angenommen, du hättest die Macht zu schnippen und die Gesellschaft ist so, wie du sie am liebsten hättest.
Also ich würde auf jeden Fall mal schauen, dass, ich weiß nicht jetzt genau, wie mir fehlen da einfach die Worte oder vielleicht der Ausdruck dafür. Ich finde ganz einfach, dass man eigentlich den Menschen viel mehr vermitteln sollte. Leute, jetzt zählt's, im jungen Alter es zählt und es zählt, was du in der Zukunft machst, weil du kannst wenig rückgängig machen. Verstehst du, was ich meine?
Na klar.
Und ich finde, es ist bei so wenig Menschen angekommen. Allein die Redner, es gibt zum Beispiel das beste Beispiel, wir haben einen Kumpel, der ist Koch. ist alleine zu Hause. Da habe ich so oft, also ich mach's, also ich persönlich, ich kaufe mal vielleicht ein Buch. Ich habe ein Thema, wo ich vielleicht mal im Fernsehen sehe, möchte das Thema vielleicht mal näher bringen, kaufe vielleicht mal ein Sachbuch dazu, lese mal. Ich gehe vielleicht mal irgendwie in eine Bücherei und erkundige mich über ein Thema, wenn ich was sehe. Wenn ich wählen gehe, beste Beispiel, wenn ich wählen gehe, erkundige ich mich mal vielleicht und denke, was ist für mich richtig, was hat der Politiker gesagt? Wenn er was sagt, was ist überhaupt umsetzbar? Wenn ich andere Leute frage, ah, ich will das, das will mein Vater schon seit Jahren.
Desinteresse. Hier rufen jetzt gerade jede Menge Leute an, die mit dir über dein Thema reden wollen. Das finde ich super. Es ist immer so schön, wenn Leute, also da muss ich gar nicht mehr eingreifen. Bleib mal dran. Guten Abend, Phil.
Guten Abend.
Phil, das ist Tim. Tim, das ist Phil.
Hallo.
Hallo, Tim.
Ich glaube, Phil, wenn ich das richtig verstehe, was hier auf meinem Display steht, bist du genau der Kandidat, den Tim kritisiert, oder?
Ja, mehr oder weniger. Also es soll jetzt nicht heißen, dass ich jetzt ein dummer Mensch bin oder ein Mensch bin, der keine Ahnung, was für Vorstellungen in seinem Leben hat. Das hat aber einfach damit zu tun, dass ich auch schon Sachen gemacht habe, für die ich die Konsequenzen tragen muss. Und ich aber eigentlich immer so war, dass ich das Glück hatte, dann doch irgendwo mal noch Arbeit zu finden, eine Lehrstelle zu finden, in eine Beziehung, gerade in dieser Beziehung auch glücklich war und dann irgendwie das Gefühl hatte, alles hinschmeißen zu müssen, um das voll auszukosten. Tim, kannst du das nachvollziehen, was ich dir damit sagen möchte?
Ich kann das nachvollziehen. Also es ist auf jeden Fall so, dass ich auf jeden Fall sage, kein Mensch ist perfekt und jeder macht was, aber Ich sehe leider ganz oft, dass sich Menschen
ihre Zukunft
irgendwie aufgeben. Also sie geben auf. Und viele Menschen hocken wirklich daheim und haben zu nichts Bock. Und es ist wirklich bei jungen Leuten, sagen wir mal, ich denke mal so zwischen 21 und vielleicht 30, 35, da wo es im Leben gilt, hocken viele daheim.
Und sind desinteressiert, oder? Also so eine Wohlstandsverwahrlosung ist das, oder?
Ja, ich weiß nicht. Es ist kein Interesse mehr dafür, vielleicht ein gutes Theater. Wenn einer irgendwie in der Politik was macht oder so, es ist doch gar kein Interesse mehr da. Die jungen Menschen, es ist doch wirklich zum Teil egal, was aus ihnen wird, was aus ihren Nachkommen wird und allgemein. Also kommt mir echt ganz stark vor.
Das ist Gesellschaftstrennung.
Bitte, was sagst du?
Das ist Gesellschaftstrennung, was da passiert. Weil das wird ja auch medial vorgelebt. Du kommst aus einer Plattenbaumassen-Legebatterie und du bist somit weniger wert als jemand, der aus einem sanierten Altbau kommt.
Das wird vorgelebt?
Das wird einem so vorgelebt, habe ich persönlich das Gefühl. Dass wenn du aus einer Plattenbaumassen-Legebatterie kommst, dass du weniger wert bist als eine Wohlstands- oder beziehungsweise Mittelklassefamilie, die in einem sanierten Altbau wohnt.
An welcher Stelle wird dir das vorgelebt? Also wo spürst du das konkret?
Ich persönlich komme aus Halle und man hat diese regionale Unterscheidung. Der kommt aus, ich nenne jetzt mal die Ortsteile, der kommt aus der Silberhöhe, der kommt aus dem Paulusviertel und das sind zwei unterschiedliche Welten und der aus der Silberhöhe ist weniger wert als der aus dem Paulusviertel. So wird einem das in Halle, habe ich das Gefühl, und das Gefühl habe ich schon seit Jahren einfach vorgelebt.
Das ist dann so ein Ding, was auf dem Schulhof irgendwie relevant ist, oder?
Was auf dem Schulhof schon beginnt. Ja. Das beginnt schon in der Grundschule. Ich persönlich komme aus einem guten Viertel. Ich bin in der Silberhöhe jetzt einfach nur aus finanziellen Gründen durch eine Trennung gezogen. Klar, meine Freundin oder beziehungsweise jetzt Ex-Freundin ist auch schwanger geworden. Und ich persönlich habe für mich einfach diesen Entschluss gefasst, okay, ich ziehe in diese mehr oder weniger sozialen Brennpunktviertel, um Geld anzusparen, um wenigstens mein Kind mal was zu ermöglichen, was ich selbst nicht hatte.
Das erklärt allerdings nicht, da bist du bist jetzt wieder so ein anderer Fall, ne? Was Tim ja zu kritisieren scheint, ist so ein allgemeines Desinteresse am Leben,
Desinteresse hatte ich auch. Ich war lange Zeit in diesem Loch von 18 wirklich bis 24. Habe ich in diesem Loch gelebt, wo ich der Meinung war, ach Arbeit, alles scheiße, brauchst du nicht, kriegst doch dein Geld vom Amt. Und so habe ich lange gelebt, weil es ist ja auch so, du kriegst dein Geld vom Amt, weißt aber im Prinzip, dass du nie was erreichen wirst, dass du in deinem Leben nicht wirklich so glücklich werden kannst, wie das mit Arbeit eventuell wird. Weil so kannst du irgendwo, irgendjemandem irgendwo doch mal was bieten und sagen, ey, hier.
Tim, was machst du da?
Gar nichts, ich schließe nur was. Jetzt muss ich aber mal fragen, wenn du zum Beispiel, wie jetzt hier die Diskussion hörst, der Radiomoderator kann sehr, sehr gut sich ausdrücken. Er hat Wörter für sämtliche Bedeutung parat, wo wir normale Menschen drumherum reden müssen. Und ich finde, da ist doch so ganz normal, das ist doch so ein ganz normal, so leben wir doch. Man nimmt ein Buch in die Hand und sagt, okay, in der Schule war ich zu faul, aber jetzt im Alter lese ich doch einfach mal ein Buch. Und wenn es um irgendwas geht, aber es stehen ein paar Wörter drin, ich kann mich besser ausdrücken, auch wenn ich mit einer Frau oder sonst mich unterhalte, ist es doch viel schöner, wenn ich merke, hey, nur als Beispiel, ich kann mich gut ausdrücken. Ich
aber
kann
dazu musst du auch, rüberbringen. Dazu musst du ja auch erstmal das Interesse entwickeln, dich gut auszudrücken, oder? Wenn du und gar kein Interesse daran hast, dich gut auszudrücken, wozu sollst du ein Buch lesen?
Aber kommt im Leben jetzt wirklich darauf an, dass man sich gut artikulieren kann, nur um von anderen Menschen akzeptiert zu werden?
Ich glaube, je besser man sich artikulieren kann, desto besser ist es. Weil je besser man sich artikulieren kann, wenn man also ich muss natürlich einschränkend sagen, wenn man darüber natürlich so eine Arroganz entwickelt, dann funktioniert das nicht mehr. Aber je besser man sich artikulieren kann, desto größer ist natürlich die Menge an Menschen, die einem möglicherweise zuhören.
Ja, genau, weil das muss ich sagen, mir ist ganz oft aufgefallen. Jetzt geh mal raus und unterhalte dich mal mit den Menschen. Es ist doch viel schöner, einen Menschen zu haben, der im Leben was gesehen hat. Der hat jetzt zum Beispiel mal über... Wenn du irgendeinen Glauben hast und der Gegenüber versteht dich und sagt, stimmt, habe ich mal drüber gelesen, habe ich mal was drüber gehört. Irgendein Theaterstück, ein berühmtes Gebäude, irgendein Land, wo momentan irgendwas Besonderes passiert und du bist drüber einfach ein bisschen informiert, ist es doch viel schöner, dich mit den Menschen zu unterhalten, wie wenn vor dir so ein Big Brother Gucker, so ein Vollpfosten, der mittags nur Familien im Brennpunkt guckt und sagt, alles Scheiße.
Du meinst,
total behindert. Das ist, verstehst du, was ich meine? Und das sind ganz viele Menschen so. Und ich finde es schade, dass die Menschen nicht irgendwie sich selber sehen und sagen, hey, ich stehe da wie Schippe Fünfe, kann mich nicht artikulieren, ich habe noch nichts gesehen im Leben, ich habe noch kein Buch gelesen, was irgendwie von Bedeutung ist, ich habe noch keinen Film gesehen, der irgendwie für die Menschen eine Bedeutung hat, außer irgendwelche 0815 Trash-Filme. Und ich finde, es ist doch traurig. Das ist traurig dir gegenüber.
Das sieht man sehr häufig in letzter Zeit. Also ich habe jetzt meinen Freundeskreis mehr oder weniger wieder erweitert, halt durch die Trennung. Und wenn man da mal so aktuelle Themen hat, wie jetzt Libyen ist das beste Beispiel. Wie viel Prozent von diesen Menschen, mit wie vielen kann man sich darüber unterhalten? Effektiv mit 1%. Der Rest verfolgt das gar nicht, oder wie oft ich jetzt schon erlebt habe, Libyen, was ist das?
Ja klar, ich meine, du kannst ja natürlich, ich meine, wie gesagt, ich auch, ich meine, ich sag mal so, wenn du mal in einem Punkt nichts, wenn du mal in einem Punkt im Leben nichts weißt, du hast ja nichts verpasst, es passiert ja so viel im Leben, dass wenn du mal eine Sache nicht mitkriegst, du ja im Endeffekt nichts verpasst, weil es passiert ja so viel. Aber einfach so die allgemeine, einfach so eine gewisse allgemeine Bildung für dich selber und eine gewisse Intelligenz. Wie führe ich mein Leben? Wo bin ich in 10 Jahren? Was bin ich in 30 Jahren? Wenn ich mal Kinder habe, wie sieht mein Kind mich als Elternteil? Was sieht er zu mir auf? Oder sieht er mich als Vater und guckt vielleicht woanders hin? Und ich finde, es spielt eine große Rolle. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es fängt an, das glaubst du gar nicht. Es fängt an im Elternabend. Habe ich mit einem Kumpel das Gespräch gehabt. Du sitzt da im Elternabend. Das sind Gedanken, die nur dir durch den Kopf gehen. Aber die gehen dir durch den Kopf. Du stehst vielleicht da. Hört sich jetzt etwas sehr oberflächlich an. Aber du stehst vielleicht da. Dein Sohn vielleicht nicht der Beste in der Schule. Deine Frau hat jede 5 Minuten einen Raucherhusten, dass es knallt. Ja. Hat für sich selber, für euch nichts übrig. Und du sitzt vielleicht mit Elternteile am Tisch, wo du siehst, die haben ihr Leben anders geführt. Und ich glaube, dass irgendwann der Punkt im Leben kommt, wo du sagst, Scheiße, Mann, da habe ich was verpasst. Durch meine Einstellung, ich bin nur da geheim gehockt, mich hat halt nichts interessiert.
Das glaube ich nicht. Genau das bestreite ich. Wenn ich mich da kurz einschalten darf in euer Gespräch.
Das sehe ich aber genau. Das
bestreite ich. Weil nämlich dass du was verpasst haben könntest, fällt dir nur auf, wenn du überhaupt ein Bewusstsein dafür hast, dass es außerhalb des Lebens, das du ohnehin lebst, dass es da noch mehr gibt, das, was für dich sein könnte, das dich interessieren könnte. Aber das ist ja, weißt du, das bedingt sich ja dann irgendwie gegenseitig. Also in dem Moment, wo du nicht weißt, dass da draußen noch eine ganze tolle Welt ist, in dem Moment kannst du sie auch nicht vermissen. Das fällt nur dir auf, ja. weil du denkst, ey, Moment mal, der Typ sieht gar nicht, wie toll die Welt da draußen ist.
Das ist dann einfach nur, was du dann siehst, ist dieses, die haben einfach nur mehr erreicht als ich.
Gut, das kann ich jetzt nicht.
Das ist Neid, das ist blanker Neid, was man in dem Moment einfach nur sieht, würde ich so sagen.
Nee, das ist doch kein Neid, wenn man da sitzt und sich denkt, der Typ hätte aber auch mal ein bisschen mehr aus seinem Leben machen können. Das ist doch kein Neid,
ja,
das ist
genau,
Mitleid.
Ja, genau, verstehe ich mich richtig. Ja, genau. Das ist kein Neid.
Nein, das ist Mitleid. Das ist Mitleid und vor allen Dingen, du scheinst dir ja tatsächlich Sorgen um
ja,
die gesamte
genau,
Gesellschaft zu machen.
Ja,
ne? Also.
Aber wie gesagt, ich habe halt das Problem damit, dass ich für mich selber, ich verstehe dich, du sagst, manche Menschen sind damit zufrieden, ja, und es stimmt und es glaube ich auch wenn ich es nicht wahrhaben will, aber ich lasse mich gerne belehren und aber nichtsdestotrotz finde ich halt leider bei uns in der Gesellschaft und vielleicht liegt es an meinem Freundeskreis, vielleicht liegt es einfach daran, was ich sehe, aber es ist wirklich so, dass die Mehrheit der Menschen ist es schlichtweg und ergreifend egal. Denen ist es egal, nur mal ein Beispiel, 90% der Menschen, sage ich jetzt einfach mal, oder 80% der Menschen, Autonormalverbraucher, ist scheißegal, wenn sie, nur mal als Beispiel, jeder weiß, wenn ich in die Wursttheke gehe und kaufe die billig abgepackte Salami, geht es auf Kosten der Tiere, es geht auf Kosten von uns, wir essen schlechtes Fleisch. Die Tiere werden unter unmöglichen Umständen gehalten. Und wenn du mal mit einem ganz normalen Mensch darüber diskutierst, kommst du Wörter wie, mir egal, dann sollen sie sich verkaufen. Mhm. Oder ist es schon mal aufgefallen, dass ganz viele Menschen, es ist den Menschen egal.
Ja.
Es ist so vielen Menschen egal, was bei uns passiert.
Interessant wäre ja mal, das ist dann aber wieder eine komplett eigene Sendung, sich mal Gedanken darüber zu machen, wie die Welt eigentlich oder wie einfach nur die Bundesrepublik, das reicht ja schon, oder einfach nur die Stadt, in der wir leben, du in Reutlingen, ich in Berlin, Phil, was aus Halle kommst du? Wie unser mehr oder weniger mittelbares und unmittelbares Umfeld sich verändern würde, wenn alle Menschen sich stets darüber im Klaren wären, was sie tun.
Ja, genau.
Und warum
das
siehst du? Das wäre schon
genau.
Das wäre mal interessant. Eigentlich ist das eine eigene Sendung.
Ja, genau. Einfach mal den Menschen zu wissen, gerade die, wo es einfach, man muss ja nicht jetzt permanent nur das Beste kaufen. Aber so ein Grundwissen, dass man einfach mal sagt, okay, vielleicht nicht immer das kaufen, immer nur Scheiße.
Ist ja nicht nur Konsum, das kannst du ja mit allem machen. Das macht ja vor Konsum keinen Halt. Das ist ja auch, ich meine, dass wir in einer Demokratie leben, ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist zum Beispiel, daran merke ich oft, dass Menschen überhaupt nicht begreifen, was um sie herum passiert. Wir haben nicht Demokratie, sondern wir machen die, und zwar jeder Einzelne von uns mit jedem anderen.
Und die meisten
tun nichts dafür. Und das kannst du dann immer weiter spinnen. Hier, Jungs, Tim und Phil, ich würde euch gerne jetzt langsam mal rausschmeißen, weil jede Menge Menschen in der Leitung noch hinten. Ach, warte mal. Nee, bleibt mal dran gerade. Hier ist nämlich noch, warte mal, hier, zack, Patrick?
Jo.
Patrick wollte auch was sagen und jetzt tue ich einfach noch Elena dazu. Hallo Elena.
Hallo.
So, jetzt sind dran Tim, Phil, Elena und Patrick. Tim hat gesagt, die Leute sind doch alle doof und gleichgültig. Phil hat gesagt, ja, ich auch. Und Elena und Patrick sagen, Quatsch.
Na.
Ja, Phil.
Nicht, aber
ich mache hier eine Unterhaltungssendung, keine Sorge. Niemand nagelt dich ans Kreuz.
Könnt ihr ruhig machen.
So, Elena, Patrick, schießt los.
Okay, Leute, ganz, ganz kurz. Ich muss nur Ding, ich komme jetzt gerade in bewohntes Gebiet und ich muss jetzt leider auflegen, weil nicht, dass ich erwischt werde.
Bewohntes Gebiet, erwischt werden? Was machst denn du Illegales?
Gar nichts. Ich fahre aber mit dem Auto.
Ah, okay, verstehe.
Und ich muss jetzt mal wieder weiterfahren und ich habe keine Lust mit dem Handy am Ohr zum Rumfahren.
Alles klar, Tim. Dann danke ich für deinen Anruf. Dann reden wir weiter über dein Thema.
Ja, genau. Und ich höre euch jetzt gleich im Radio weiter. Ich drehe jetzt wieder das Radio auf.
Okay, gute Nacht. Tschüss.
Alles klar. Tschüss.
So, jetzt sind wir unter uns.
Ja.
Elena, fang du doch einfach mal an. Du bist das Mädchen. Ladies first.
Ja, genau. Ladies first. Ja, ich habe einfach ein ganz anderes Gefühl als die vorigen Personen, die ihre Meinung geäußert haben, weil, also ich bin 19 Jahre alt, ich habe gerade mein Abitur gemacht und ja, in meinem Freundeskreis sind auch hauptsächlich so 19, 20, 21-Jährige. Und was ich so mitbekomme, ist einfach, dass die Jugend und ja die Gesellschaft, die junge Gesellschaft einfach ganz gegenteilig ist, als wie jetzt beschrieben wurde, weil ich bekomme mit, dass meine Freunde sehr, sehr abenteuerlustig sind, die haben jetzt auch alle ihr Abitur gemacht, wollen alle studieren, wollen ins Ausland, wollen neue Sprachen und neue Kulturen lernen. Und das einfach sehe ich, dass sie sehr wissbegierig sind und bekomme das somit einfach ganz anders mit, als wie bis jetzt beschrieben wurde.
Wobei Tim das ja auch beschrieben hat, ne? Nach der Schule hatten alle Flausen im Kopf und waren abenteuerlustig, also
ich,
und wollten raus.
Ich kenne das meinen Freunden so gar nicht, dass die irgendwie abends vom Fernseher hängen mit einer Pulle Bier und sich nicht dafür interessieren, was so draußen auf der auf der Straße passiert. Also das bekomme ich in meinen Freundeskreisen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie außergewöhnlich ist, aber so bekomme ich das eben mit.
Ist das vielleicht eine Bildungsfrage auch? Also weil du sagst, ihr habt gerade Abi gemacht und so.
Auf jeden Fall, also wenn ich jetzt mal so überlege, meine Freunde kommen eigentlich hauptsächlich aus gutbürgerlichen Familien, aber jetzt auch nicht in Übermaßen, das sind jetzt auch nicht mega reiche Schnösel.
Muss man ja nicht sein, aber ist ja die Frage, aus was für einem Soziotop du kommst, weil das prägt ja auch deine Wahrnehmung der Welt.
Ja, klar, und natürlich auch hauptsächlich ziemlich frei erzogen worden, also von ihren, also auch gerade, wenn ich jetzt bei mir gucke, meine Eltern haben mich auch ziemlich frei erzogen, mir eigentlich alle Freiheiten gegeben, die ich brauchte, und daraus entsteht eben ja eine Person oder eine Jugend, die die sehr wissbegierig ist und selber auch erkunden möchte und selber sich sozusagen das Leben zusammenstellen möchte.
Als ich gerade gefragt habe, ob das auch eine Bildungsfrage ist, hat Phil, glaube ich, Nein gerufen, oder?
Nein, ist auch so. Weil ich selber Abitur gemacht
Elena, warte, Elena. Elena, lass Phil bitte ausreden.
Ja. Ich hab doch selber ein Abitur gemacht und ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht. Und ich bin auch meinen Weg gegangen und ich komme auch aus einem sehr gut bürgerlichen Haushalt. Und trotzdem hatte ich diesen Hänger. Also ich glaube nicht, dass das bildungsbedingt ist, sondern das ist... Ja, das ist, jeder Mensch prägt sich im Endeffekt doch selbst.
Nö, die Umgebung prägt den Menschen. Das tut mir sehr leid, aber das Sein bestimmt das Bewusstsein. Das Bewusstsein bestimmt leider nicht das Sein. Wäre praktisch. Dann hätten wir Weltfrieden, aber.
Ja, naja, aber ich, wie gesagt, also ich selber glaube nicht, dass es irgendwie eine Bildungsfrage ist oder. Also. Ich habe diese Entscheidung für mich selbst getroffen, aber du hast auf der einen Seite schon recht, dass es irgendwo auch aus einem gewissen Freundeskreis her resultierte, dass ich mich so entschieden habe, diesen Weg so lange so zu gehen.
Es wäre natürlich mal spannend, gerade bei Elena, die ja, du bist ja noch sehr jung, also du bist 19, mal zu gucken, wie es ist, wie dein Freundeskreis aussieht, wenn ihr alle so alt seid wie Phil, also wenn ihr alle 25 seid. Ja. Das finde ich mal interessant. Dann würdest du an deiner Stelle, was ich an deiner Stelle machen würde, ist, ich würde mir ein schwarzes Notizbuch kaufen oder eine andere Farbe und würde da einfach so aufschreiben, was die Leute so machen. So.
Ja, das stimmt.
Die Elena hat folgende Flausen im Kopf. Der Lutz will Tierarzt werden oder was weiß ich was. Und dann beim 10 Jahre Abi-Treffen mal gucken, was draus geworden ist. Das ist, glaube ich, mal ganz spannend.
Mhm. Ja, es geht noch nicht mal darum, dass die sagen, ja, ich möchte unbedingt das werden und das ziehe ich durch und das ist mein Traum, das ist ja auch schön, aber es ist einfach so, dass dieses Interesse, diese Stellung sehr ausgeprägt ist. Also die sind wirklich so, dass sie sagen, ja, ich möchte auch was von der Welt gesehen haben. Jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, ja, ich will jetzt unbedingt Arzt werden und ich ziehe das durch, sondern dass einfach dieses Interesse da ist, was geschieht eigentlich auf der Welt und was passiert um mich herum und was passiert nicht nur in meinem Wohnblock, sondern was passiert, weiß es ich, in Afrika und in Asien. Und das finde ich einfach, das gefällt mir einfach sehr gut.
Patrick, willst du eigentlich auch noch was sagen?
Ja, bitte.
Okay, warte mal, dann schmeiße ich jetzt Phil und Elena raus, damit hier ein bisschen mehr Ruhe reinkommt. Dann mache ich eine super wichtige Gefahrenverkehrsmeldung und dann ist der Patrick dran. Ist das okay für euch, Phil und Elena?
Na klar.
Schönen Abend noch. Okay, tschüss. Danke für eure Anrufe. So, das war das. Du musst jetzt ganz tapfer sein, Patrick, weil ich sag jetzt, was in Oldenburg los ist.
Okay.
Vorsicht auf der A28 Leer-Oldenburg in Höhe Westerstede-West. Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen vorsichtig auf der A28 Leer Richtung Oldenburg in Höhe Westerstede-West. Gefahr durch Tiere besteht da und die Tiere sind auf der Fahrbahn. Ob die da leben oder nicht, das müssen Sie selber entscheiden. Da wo es geht, gute Fahrt. So, da sind wir wieder. Jetzt zu dir.
Jo.
Du hast auch andere Erfahrungen gemacht, sagst du?
Vollkommen.
Vollkommen?
Also was heißt vollkommen nicht, aber ich habe auch einfach komplett andere Ansichten.
Dann fang mal an.
Na, bei mir ist halt so, ich habe nach dem Abi bin ich erst ins Ausland gegangen. War damals einer der einzigen aus meinem Jahrgang, die ins Ausland gegangen sind. Aber einfach, weil damals die Möglichkeit noch nicht so krass waren wie heute. Also ich bin 26 jetzt mittlerweile, habe 2005 mein Abitur gemacht. Und da war es einfach noch nicht üblich, dass jeder Mensch ins Ausland geht. Deswegen denke ich auch einfach, dass man so wirklich Generation, ob wenn man jetzt schon von Generation zwischen 19 und mir 25 reden kann, dass ich denke, dass da auch einfach komplette Generationsunterschiede gibt. Heute hat halt jeder, der aus einem gutbürgerlichen Haus kommt und wo die Eltern das finanziell tragen können, die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen. Weil halt einfach, bis auf jetzt Länder wie Nordkorea etc. pp., wo der Krieg tobt oder sonst sowas passiert, einfach keine Grenzen mehr vorhanden sind, dass man nicht dorthin gehen könnte und sich nicht kulturell oder intellektuell weiterbilden kann.
Mhm.
Und ja, und das war halt damals einfach, wie gesagt, ich bin nach dem Abitur ins Ausland arbeiten gegangen, nach Griechenland. Und wie gesagt, war einer der einzigen, war total spektakulär für alle anderen. Und auch jetzt, heute noch, also ich mache halt primär eigentlich worauf ich Bock habe, also das, was mein Herz mir sagt. Ich habe nach Griechenland habe ich eine Ausbildung begonnen zum Handelsfachwirt, war nicht so spektakulär, war eigentlich auch primär so, dass meine Mutter gesagt hat, mein Vater gesagt hat, mach doch eine grundsolide Ausbildung, dann kommst du zu was, dann hast du ein schönes Leben. Ich natürlich auch meine Eltern gehört.
Mhm.
Hab eine Ausbildung begonnen, hab nach 4 Monaten abgebrochen, weil es absolut nicht mein Ding war. Hab dann gejobbt, bin nach Nürnberg gezogen, also hab die Ausbildung in Wolfsburg gemacht, bin dann von Wolfsburg aus nach Nürnberg gegangen, hab dort sämtliche Scheißjobs gemacht, von Fahrradkurier über Barkeeper, über Callcenter, Agent, jeden möglichen Scheißjob, nur mich irgendwie finanziell über Wasser halten zu können. Aber muss dabei auch sagen, war nie unglücklich. Also mir ging es immer gut, weil ich halt immer das gemacht habe, worauf ich gerade Bock hatte. Und halt, wenn ich hatte gut viel Freizeit, habe aber immer finanziell mich gerade über Wasser halten können. War jetzt nicht der Reichste, aber es hat zum Leben gereicht.
Und wenn viel Freizeit ist, ist ja eigentlich auch ziemlich cool, ne?
Richtig. Und selbst in der Zeit, wo ich noch nicht studiert habe, also jetzt mittlerweile studiere ich meinen zweiten Studiengang, hatte vorher 4 Semester Jura studiert, habe die dann abgebrochen, weil ich einfach irgendwann mitbekommen habe, es ist nicht das Leben, was ich irgendwann leben möchte.
Mhm.
Studiere jetzt Germanistik und Philosophie und bin immer noch nicht der Reichste, habe diverse Nebenjobs jetzt mittlerweile, arbeite wieder in einem Callcenter und in einer Bar, aber sag halt einfach wirklich, ich bin immer glücklich gewesen und ich bin glücklich, so wie es ist. Also ich muss jetzt nicht immens den Plan haben, also überhaupt nicht. Ich habe nie irgendwie großartig den Plan gehabt, okay, das möchte ich dann, Familie, dann Haus, dann Kind, dann heiraten etc. pp.
Hatte ich auch nicht, aber sind wir gute Vorbilder in dieser Haltung oder sind wir Ausnahmen?
Ich würde mich selbst, also ich mag dieses Vorbilddenken nicht.
Naja, nee, aber wir, also du und ich, wir sind ja im Zweifelsfall, zumindest klingt das gerade so, wir sind ja ganz gute Argumente dafür, sein Leben eben nicht durchzuplanen und nicht irgendwie immer so eins dieser spießbürgerlichen Ziele, sag ich mal, vor Augen zu haben. Ne? So ein Haus bauen, einen Baum pflanzen, ein Kind zeugen. So diese Sachen. Dass man auch ohne das ein sehr glückliches Leben leben kann, dass man auch ohne diese vermeintliche Planungssicherheit, die eine Festanstellung hat, ein sehr glückliches Leben leben kann und so, das beweisen wir beide. Ne?
Ja.
Also ich mache das seit 20 Jahren und es geht mir wirklich extrem gut damit. Also wirklich so, wenn man das anguckt, also es mangelt mir an nichts, ich habe sogar Übergewicht. Weißt du?
Also
das
ist,
aber ist das okay so? Sollten wir eigentlich vielleicht, ich sag mal, jetzt Abiturienten oder Leute, die jetzt von der Schule kommen, sollten wir die motivieren, eher so zu leben wie wir, oder sollten wir die motivieren, so zu leben wie die Neoliberaler, dass die letzten 20 Jahre gesagt haben? Leistung, 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 Leistung.
Ich bin ganz ehrlich, also Job ist Job. Also eine berufliche Arbeit, in der man Geld verdient, ist eine Arbeit. Ich zum Beispiel würde aber auch gerne argumentieren, dass das eine Denkarbeit, einfach nur, sei es um gesellschaftliches Denken, sei es philosophisches Denken etc. pp., dass das auch eine extrem wichtige Arbeit ist und dass auch diese Arbeit gemacht werden muss.
Na, wenn Kultur dabei rumkommt.
Richtig, ja klar, gut, man muss halt auch das Bewusstsein und den Willen haben, was zu verändern oder was zu bewirken zumindest. Man muss ja nicht unbedingt jetzt eine komplette Gesellschaftsform und den kompletten derzeitigen Staat aus den Angeln heben, was wahrscheinlich nicht verkehrt wäre, aber anderes Thema.
Wie anderes Thema? Hier ist eine Abschweifsendung, hier gibt's kein anderes Thema.
Naja, gut, die Demokratie, die gerade in Deutschland herrscht, ist ja nun mal nicht das Gelbe von Ei.
Findest du nicht? Ich finde die
absolut
super.
Absolut nicht.
Echt? Ich finde die echt super.
Total.
Was hättest du denn lieber?
Eine echte Demokratie. Also
wie sieht denn eine echte Demokratie aus?
Na, wo das Volk auch wirklich mitentscheiden kann und nicht so ein Lobbyisten-Scheiß wie gerade hier in Deutschland.
Du meinst sowas wie in der Schweiz, die dann Diskriminierung Verfassungsrang einräumen über eine Volksabstimmung?
Nee, ich würde einfach viel, viel mehr über Volksabstimmungen klären.
Echt? Auf gar keinen Himmels Willen. Nee, Volksabstimmung will ich nicht hier haben. Boah.
Echt nicht?
Nee, nein, überhaupt nicht. Echt nicht. Nee, sorry, nee.
Warum?
Also, ja, das beste Beispiel dafür ist wirklich die Schweiz. Die Schweiz und ihr Minarettverbot. Ja? Also das ist sowas Rückständiges, sowas Weltfremdes, sowas Barbarisches. Das setzen die einfach über eine Volksabstimmung durch. Ich will keine Volksabstimmung haben, weil die Meinung der Mehrheit nicht immer richtig ist.
Ja, okay. Dann solltest du zu bestimmten, nicht zu jedem, nicht zu Glaubensfragen, weil Glaubensfreiheit sollte einfach so eine Grundvoraussetzung in jedem weltlichen Staat sein. Aber zu gewissen anderen Sachen sollte es einfach mehr Volksabstimmungen geben.
Aber wo willst du die Trennung machen? Zu welchen es die gibt und zu welchen nicht?
Ja, keine Ahnung, Bildungspolitik zum Beispiel, weil da einfach die Mehrheit würde einfach wesentlich mehr Geld in die Bildung stecken. Der Staat sagt aber, okay, wir sparen da.
Hier ist gerade eine Verkehrsmeldung reingekommen. Halt deinen Gedanken fest, ich muss leider diese Verkehrsmeldungen immer bringen. Piept bei dir eigentlich auch der Ari oder macht das nur bei mir Zahnschmerzen?
Nur bei dir macht es.
Toll. Vorsicht auf der A39, Lüneburg-Hamburg zwischen Handorf und Winsen-Ost. Gefahr durch Tiere auf der Fahrbahn. Fahren Sie mit den beiden Richtungen vorsichtig. Den ganzen Abend sind überall Tiere auf der Fahrbahn. Was ist denn da los? Fangen die doch mal einer ein, bitte. Da, wo es geht, gute Fahrt, außer auf der A39, Lüneburg-Hamburg. Da sind nämlich zwischen Handorf und Winsen-Ost Tiere auf der Fahrbahn. Kannst du nicht hier in die Verkehrsmeldung reinquatschen, Alter? Bist du irre?
Also
früher wärst du so erschossen worden. Naja, vielleicht nicht erschossen, aber... Versteht schon. So, wo waren wir? Genau, Volksabstimmung. Du sagst, dann halt nicht Volksabstimmung bei jedem Thema, aber ja, bei einigen. Bei welchen? Und wer legt das fest?
Ja, du hast recht. Das ist halt schwer zu differenzieren dann. Aber wie zum Beispiel, ich würde halt, keine Ahnung. Es ist halt wirklich schwer, weil ich finde momentan, was hier einfach in der Politik passiert, ich sehe halt jetzt momentan auf dem Alexanderplatz, es gibt ja auch bei Facebook diese Gruppe Echte Demokratie jetzt.
Ja.
Da wird halt, und die haben halt extrem friedlich auf dem Alexanderplatz in Berlin demonstriert, haben halt wirklich nichts gemacht. Also
das
sie
waren
haben
diese zeltenden Leute waren das, ne?
Ja. Genau, nach dem spanischen Beispiel wollten sie halt eine Zeltstadt errichten. Haben halt wirklich komplett friedlich
Ich finde nur einfach so, nach spanischem Beispiel, wir machen es jetzt wie in Spanien, weil uns geht so schlecht wie den Spaniern. Da muss ich dann immer lachen, weil es uns geht's eben nicht schlecht.
Ja, richtig, jeder fällt hier weich in diesem Staat.
Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
Kein Problem. Auf jeden Fall haben sie halt probiert, in diesen so ein Zeltlager zu errichten, mitten auf dem Alexanderplatz. Dann wurden erst Zelte verboten, dann wurden Stühle verboten, dann wurden, dann haben sie aus Zeltstoffpapieren ein Bett gebaut, was die Polizei mit Herbstergewalt irgendwie niedergerissen hat, weil Betten auf dem Alexanderplatz bei diesem Camp verboten waren. Dann wurde dem Redner verboten, durchs Mikrofon zu reden, und dann wurde ihm, dann wurden nach und nach wirklich dort Leute abgeführt innerhalb von, also ja, ist alles jetzt also nicht hintereinander passiert, sondern im Zeitraum von ein paar Tagen. Und die wurden dann wirklich in Gewahrsam genommen, obwohl sie einfach nur wirklich gesessen haben. Die haben wirklich friedlich demonstriert, und das finde ich halt einfach so, diese diese polizeiliche Willkür, die manchmal dieser Staat durchblicken lässt, finde ich.
Na gut, aber das ist jetzt das Polizeibrutalität ist aber nichts, was du mit anderen demokratischen Mechanismen irgendwie in den Griff kriegst. Die Polizei ist halt die Polizei und die Polizei übt das Machtmonopol aus. Also ja. Die Exekutive bleibt halt die Exekutive. Und dass die sich zunehmend schlechter im Griff zu haben scheinen, das kriegst du nicht mit einer veränderten Abstimmungskultur in den Griff.
Ja, aber dann sollte man einfach aber eine höhere Kontrollinstanz des Volkes über die Polizei schaffen, dass man das wirklich, wie gesagt, Nummern, also ich möchte um Gottes Willen keinen Polizisten per Namensschild in DIN A4 auf dem Rücken haben.
Warum nicht?
Ich denke, dass einfach eine Nummer, die jedem Polizisten eindeutig zuordnenbar ist, weil ich denke mal auch, wieder zum Thema Privatsphäre, auch die wollen nicht bei Facebook gefunden werden, etc. pp. Deswegen muss es kein Name sein. Aber irgendeine Nummer, die wirklich jedem Polizisten eindeutig zuweisbar ist.
Ja, ist auch in jedem Fall besser, weil wenn es Namen wären, würden einfach alle Meier heißen.
Ne? Richtig. Ja. Ja, einfach irgendeine Nummer hinten drauf, wo man wirklich sagt, heutzutage wird ja jeder Polizist, der prügelt, wird ja irgendwie auf YouTube veröffentlicht und wird irgendwie per Video festgehalten. Und dass einfach da auch wesentlich stärkere Sanktionen verhängt werden und nicht irgendwie, war ja nur ein Polizist und das war notwendig, was er tat. Weil, wie gesagt, gerade bei der Aktion auf dem Alexanderplatz, es war einfach nicht notwendig, dass diese Polizisten zu solch harten, rabiaten Maßnahmen greifen.
Ja, das ist es selten, habe ich das Gefühl. Also es ist habe ich halt auch immer wieder das Problem, dass bei Demonstrationen, wo dann auch tatsächlich Polizeibrutalität passiert, auch immer wieder genug Trolle dabei sind, die Polizeibrutalität provozieren.
Vollkommen richtig.
Ja. Und das schönste Beispiel ist immer, wenn dann, oder was ich immer am eindrucksvollsten finde, ist, wenn 50 Leute da stehen und schreien, wir sind friedlich, was seid ihr? Das ist Gewalt. Das ist Gewalt, was die da ausüben. Auch wenn sie sich einbilden, dass es keine wäre, aber es ist Gewalt. Wenn du stehst und von so einer Masse Leute angeschrien wirst, egal womit, dann ist das übergriffig. Und das ist, ich finde, das ist echt sehr zweischneidig. Also ich finde, wir sind da gerade auf einem sehr guten Weg, dass wir nämlich in der Lage sind, mit unseren Handys Polizeibrutalität zu dokumentieren.
Richtig.
Das finde ich super. Ja, jetzt müssen dann nur noch die Gerichte dahin kommen, dass sie nicht mehr davon ausgehen, dass ein Übergriff, also es ist ja immer so, ein Polizist schlägt dich zusammen, du zeigst ihn an, er erstattet ebenfalls Anzeige und dann geht's in der Regel so aus, dass irgendwie keiner von beiden verknackt wird.
Ja, richtig.
Und da müssten die Gerichte vielleicht jetzt langsam dann auch mal in der Moderne ankommen und sich einfach die Videos mal angucken von prügelnden Polizisten, um dann vielleicht zu dem Schluss zu kommen, dass es nicht immer so ist, dass die Polizisten zuerst angegriffen wurden und sich nur gewehrt haben oder sowas, sondern das sind eben einfach, man vergisst das halt schnell, es sind auch nur Menschen und Menschen sind Arschlöcher.
Richtig.
So. Und darum sind bei der Polizei eben auch Arschlöcher.
Ja, vollkommen richtig.
Das muss sich, glaube ich, alles noch justieren. Ne? Also es ist viel zu lange, hat das Pendel in die eine Richtung geschwungen und war immer auf Seiten der Polizei. Da konnte Übergriffe passieren, wie sie lustig waren. Ich meine, ich lebe in Berlin, du ja auch. Nee, du auch? Ich weiß gar nicht.
In Potsdam.
Also ich meine, gerade hier, hatten wir letztens erst ein Gespräch, Polizeibrutalität. Ich meine, wenn du in Berlin lebst, ist Polizeibrutalität eigentlich normal.
Ja.
Also das ist jetzt nichts, was mich besonders erschüttern würde, wo ich jetzt denken würde, Polizeibrutalität, die Leute in Stuttgart, ja, die haben jetzt zum ersten Mal mitgekriegt, wie es hier in Berlin normalerweise aussieht.
Das ist so
tragisch das ist, aber das ist eben die Normalität. Die Art und Weise, wie die Übergriffe da unten bei Stuttgart 21 stattgefunden haben, ist die normale Art und Weise, wie Übergriffe in Berlin stattfinden bei Demonstrationen.
Ja, vollkommen richtig.
Das ist jetzt hier viele Jahre lang ist seitens der Gerichte natürlich so getan worden, als wäre das Problem nicht da. Und das kriegen wir jetzt über Video halt gelöst. Ne?
Ja.
Wie sind wir jetzt hierhin eigentlich gekommen?
Ich weiß nicht.
Ja.
Achso, weil ich gesagt hatte, Gesellschaftsform, dass eine andere her müsste.
Genau. Finde ich ja nicht. Ich finde das gut so. Also ich finde alles in Ordnung. Das Einzige, was wir endlich mal machen sollten, ist vielleicht nicht so auf den Schwachen rumtrampeln, wie es die letzten 20 Jahre Mode geworden ist.
Findest du, dass es passiert?
Ja, das passiert. Das ist
aber es ist doch einfach nur, das ist der einzige Punkt, wo ich dem ersten Redner recht geben muss. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Tim?
Ja, möglicherweise, ja.
Oder meinst du die Mindestlohngeschichte von ganz vom Anfang?
Nee, nicht von ganz von Anfang, sondern den du jetzt hier, der hier in bewohntes Gebiet reingefahren
hat. Okay, genau, ja.
Dass da wirklich auch viele von denen, die halt die halt schwächer sind, also jetzt, ich gehe jetzt von sozialer Schwäche aus, also von Armutsgrenze etc.
Ja, genau, genau, die meine ich.
Dass viele von denen auch auf sich rumtrampeln lassen. Also jetzt wirklich viele sagen ja, okay, was soll ich machen? Viele verzweifeln dann halt wirklich. Aber da würde ich auch sagen, wie du es vorhin vielleicht nie verneint hast, dass das ist, was mit der Bildung zu tun hat. Durchaus, also viele von denen haben einfach überhaupt kein Interesse an Bildung, an Politik etc. pp.
Ja, aber deswegen müssen sie noch lange nicht als arbeitsscheues Gesindel und spätrömische Dekadenz von irgendwelchen semi-korrupten Politikern bezeichnet werden, oder?
Also, nee, um Gottes Willen,
das meine ich mit auf den Arm rum. Also das, wir kommen zunehmend, und das ist in den letzten 20 Jahren durch diesen komischen neoliberalistischen Geist, der durch das Land gefegt ist, befördert worden, dass Leute, die einfach die Schwächsten der Gesellschaft, denen wird unterstellt, dass sie das selber schuld sind, dass sie die Schwächsten der Gesellschaft sind. Und das von Leuten, die noch nie irgendwie sich ernsthaft anstrengen mussten, die noch nie ernsthaft buffen mussten, also so Sarrazin-Typen. Weißt du, so Bonzen-Typen irgendwie, die privat selber nichts auf die Reihe kriegen, aber dann eben die Schwestern der Schwachen noch verhöhnen dafür, dass sie schwach sind. Das meine ich. Und das finde ich das Tragische an unserer Gesellschaft. Ansonsten finde ich es bei uns eigentlich ziemlich super. Ich möchte nirgendwo anders wohnen.
Ja, es stimmt. Wenn man fällt, fällt man extrem weich in dieser Gesellschaft. Mhm. Also man muss nie, also ich kenne es zumindest nicht. Und ich habe auch schon eine Zeit lang von Hartz IV leben müssen.
Geht das?
Ich kam über die Runden, aber ich muss auch sagen, meine Eltern haben mich dementsprechend dann in der Zeit wenig unterstützt. Einfach, gut, sie können es halt, weil meine Eltern verdienen beide recht gut und konnten mich halt unterstützen. Aber ja, es ging. Also wie gesagt, bin ich sogar zweimal die Woche zum Plasmaspenden gerannt, um mir die 15 Euro dann noch einzuheimsen für diese Plasmaspende. Es ging halt, also wie gesagt, ich denke, wenn man heutzutage einfach wirklich den Willen hat, zu arbeiten oder aus einer Misere herauszukommen, dann kann man es auch ohne Probleme heutzutage schaffen. In Deutschland ist, also
ja,
ich möchte jetzt nicht
ja,
sagen,
dass, aber.
Ja, richtig, ja, aber.
Ja, aber man muss auch erstmal gelernt haben, seinen Willen für sich zu formulieren.
Vollkommen richtig.
Wenn du von deinen Eltern nicht vorgelebt gekriegt hast, dass es normal ist, um 7 Uhr aufzustehen und buffen zu gehen für seinen Lebensunterhalt, dann woher sollst du wissen, dass es normal ist?
Ist vollkommen richtig, stimme ich dir 100% zu.
Und das ist das erfordert eine so ungeheure Anstrengung deines Verstandes oder deines Geistes, über die Scheuklappen, die in dich hineinerzogen wurden, hinauszublicken, dass man niemandem vorwerfen kann, wenn es ihm nicht gelingt.
Ja, nee, um Gottes Willen.
Und genau das tun wir aber, ne? Das mach mal eine von diesen Polit-Talkshows da abends an. Du wirst immer jemanden da sitzen sehen, irgendwie der hochbezahlt, am besten noch in irgendwie verbeamtet als Professor oder sowas ist, der dir erzählt, ja, die Armen sind ja selber schuld. Die müssen sich ja nur mal ein bisschen anstrengen, dann hört das auf. Und das finde ich, das ist das Tragische bei uns.
Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Und deshalb habe ich auch gesagt, dass ich einfach wesentlich mehr Geld in die Bildungspolitik stecken würde, als wir beim Thema Volksabstimmungen waren. Weil ich denke einfach, dass jeder Mensch so weit gebildet werden sollte, ob nun durchs Elternhaus, was ja leider nicht immer passiert, durch gewisse Erziehung, wenn halt das Elternhaus auch schon sozial schwach war, dann wird es dem Kind nichts anderes vorleben können. Dementsprechend denke ich halt, dass da die Instanz Schule oder Sozialarbeiter greifen sollten.
Ja, zumal Bildung, und das ist eigentlich der Witz, ne? Wenn wir es schaffen würden, das Bildungsniveau der Gesellschaft insgesamt zu heben oder das durchschnittliche Bildungsniveau insgesamt zu heben, dann könnten wir auch Volksabstimmungen einführen.
Richtig.
Und dann müssten wir keine Angst mehr haben, dass die Neonazis es schaffen, die Einfältigen so weit zu agitieren, dass wir menschenverachtende Politik per Volksabstimmung durchsetzen.
Vollkommen richtig, ich verstehe, was du meinst. Das hatte ich ja letztens auch, hatte ich genau die gleiche Diskussion mit einem guten Freund und hat mir auch gesagt, dass generell wären Volksabstimmungen einfach die beste Alternative oder das beste demokratische Mittel. Es einfach aber in Deutschland nicht möglich ist, weil der Großteil, oder was heißt Großteil, ich habe keine Ahnung von wie viel Prozent man jetzt reden muss, aber einfach ein großer Teil einfach nicht diese intellektuelle Weitsicht hat, um für sich vielleicht denkt, ja, okay, ich find's geil, so wie es ist, und macht das und das und das. Aber ein Großteil der deutschen Bevölkerung hat einfach nicht die intellektuelle Weitsicht zu sehen, was nicht nur für den Einzelnen, sondern einfach für das gesamte Volk
gut wäre. Ja, natürlich. in dem Moment, wo wir Volksabstimmungen machen, lastet auf jedem Einzelnen die Verantwortung für die ganze Gesellschaft und nicht Richtig. Mehr nur für sich. Und Richtig. Das muss den Menschen erstmal klar sein. Und das scheint nirgendwo zu funktionieren. Noch nicht mal in der Schweiz, die da wirklich eine sehr, sehr lange Tradition haben. Selbst ja. die sind mittlerweile soweit ihren Neonazis gefolgt, dass einem Angst und Bange wird.
Ja, ich verstehe vollkommen, was du meinst.
Das ist, darum mache ich mir sehr, sehr große Sorgen. Darum bin ich auch ein großer Gegner der Volksabstimmung. Ich glaube, wäre natürlich toll, wir würden es einführen, weil dann wären die etablierten Parteien aber ganz schnell gezwungen, den Leuten zu erklären, was sie wollen.
Richtig, ja.
Aber sie würden es halt nicht tun, sondern sie würden PR machen.
Ja.
Das heißt, wir müssten erst das Intellektuelle, was die intellektuelle Weitsicht in die gesamte Bevölkerung reinkriegen und dann Volksabstimmung machen. Und die intellektuelle Weitsicht kriegst du nicht in die Bevölkerung.
Aber warum nicht?
Das weiß ich nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das funktioniert.
Ja, aber nur, weißt du, damals hat auch keiner das Gefühl, dass die Erde eine Kugel sein könnte.
Stimmt auch, ja. Ja, außerdem sollte man das nicht an so Typen wie mir festmachen, ob was funktioniert oder nicht.
Doch, also ich denke schon, dass man das an gebildeten Menschen festmachen kann. Und du klingst relativ gebildet, deswegen denke ich auch, dass
ist
man...
Ist auch nur PR. Achso.
Schön, alles Augenwischerei.
Alles Augenwischerei.
Ja, ich denke schon, dass gebildete Menschen und ich zähle mich dazu, ich zähle dich jetzt auch dazu, dass wir da einfach auch Einfluss noch drauf nehmen sollten und auch einfach unsere Stimme auch erheben sollten, wenn Natürlich, in diesem ja. Staat und in dieser Gesellschaft einfach was schiefläuft. Und es gibt auch, wie gesagt, mittlerweile, ich bin halt wirklich mittlerweile bereit, auf die Straße zu gehen. Also ich habe es jetzt noch nicht getan, aber ich würde es halt definitiv machen, weil ich einfach wirklich diese Lobbyistengesellschaft oder diese Parteien, die einfach keine Partei mehr sind. Letztens hatte ich mir auch den Podcast von KenFM dazu angehört und da fand ich das Bild einfach sehr schön, was er vermittelt hat, was er gesagt hatte. Parteien, die nur noch Marionetten der Lobby sind.
Also ja, wobei sie das auch nicht sind, ne? Also da hat er, das ist auch eine viel zu weitgehende Vereinfachung, die der liebe Kollege rausgelassen hat. Also ja. Sie sind halt nicht Marionetten der Lobbyisten.
Ja, nicht
sie sind, man kann das immer, ich finde, man kann es immer ganz schön sehen bei dieser Formulierung, die Märkte werden nervös.
Ja.
Das heißt, sie sind nicht Marionetten von Lobbyisten, die ihnen was einflüssen, das mag vereinzelt geschehen. Sie sind Marionetten der Verhältnisse, anstatt die Verhältnisse zu beeinflussen. Die Wirtschaft, ne? Bist du auch.
Jeder ist die Wirtschaft,
eben, klar. Darum also funktioniert da auch das wieder nicht.
Ne? Da könnten wir jetzt wieder ein anderes Thema anschneiden. Ja.
Das wäre, wenn sie die Marionetten der Wirtschaft wären, könnten wir durch Konsum Politik beeinflussen.
Ja, vollkommen richtig. Und deswegen, gut, wieder ein anderes Thema. Ich hatte letztens auch eine schöne Dokumentation gesehen. Da ging es um das bedingungslose Grundeinkommen. Und da war es halt auch so, dass man Steuern wegfallen lässt und dann nur noch eine einzige Steuer einführt, die Konsumsteuer. Und damit halt einfach auch wirklich, dass man halt wirklich, damit könnten wir als Volk halt einfach die Marktwirtschaft regulieren.
Ja, nee, also daran glaube ich nicht, dass das funktioniert. Also
mit dem bedingungslosen Grundeinkommen.
Ja, das weil wir Außengrenzen haben und wenn du sagst, wir finanzieren das über eine Konsumsteuer, also das ist ja dieser Götz-Werner-Ansatz, ne?
Genau.
Das über eine sehr hohe Konsumsteuer zu finanzieren, dann mache ich genau eine Sache, dann ziehe ich nach Polen. Ja, dann vermiete ich meine Wohnung hier für gutes Geld, ziehe selber nach Polen und kaufe da die billigen deutschen Produkte ein. Und entziehe darum die Konsumsteuer meinem eigenen Land. Das heißt, ich vermiete meine Wohnung an jemanden, der Konsumsteuer zahlen muss, zahle aber selber keine Konsumsteuer von dem Einkommen, was der mir übergeholfen hat. Und dann denke ich, kann das nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, man müsste vielleicht mal mit Götz Werner sprechen, aber ich glaube da nicht dran, dass das geht. Also es wird sowieso nicht gehen, weil wir viel zu viele konservativ reaktionäre Spießer im Land haben, die selber nicht arbeiten gehen würden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und darum anderen unterstellen, dass die nicht arbeiten gehen würden, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt.
Genau, ja, aber darum, das ist auch so. Aber guck mal, du musst auch sehen, das ist eine Generation, die jetzt gerade am Auslaufen ist. Jetzt kommt unsere Generation. Irgendwann sollte es dazu kommen, dass unsere Generation mal das Ruder übernimmt.
Guck dir bitte einfach nur mal die Leute aus unserer Generation an, die in der Politik sind. die da aktiv sind. So, und jetzt möchte ich, ne? Wollte ich nur mal so, also Philipp Rösler, ne?
Ja, okay.
Ist da jemand Progressives?
Nein, absolut.
Okay. So, und jetzt schmeiße ich dich raus mit dieser Erkenntnis, weil ich habe noch ein paar Anrufer und hinterher sagt der Chef wieder, ich hätte viel zu lange mit jedem Einzelnen gesprochen.
Vollkommen richtig. Ich gehe jetzt.
Nee, finde ich nicht richtig, aber er sagt's. Patrick, vielen Dank für deinen Anruf. Bitte melde dich wieder.
Sehr gerne.
Das hat Spaß gemacht.
Alles klar.
Gute Nacht. Tschüss.
YouTube.
Machen wir mal weiter. Der Steven. Hallo, Steven.
Hallo.
Aus Reutlingen. Und es geht um Polizeigewalt, wo wir eben kurz mal stehen geblieben sind. Nee, wo wir eben kurz drüber gelaufen sind. Was wolltest du sagen?
Also in den ganzen Videos, die auf YouTube umgeistern, da gibt es doch nur diesen einen Ausschnitt, wo jetzt gerade drei Polizisten einen Mann festhalten zum Beispiel. Jetzt sieht man dann natürlich nicht die Vorgeschichte und auch nicht das, was danach passiert. Also das, was der Mann gerade mit dem Knüppel auf den Polizisten los ist, das sieht man nicht, weil der Knüppel gerade in irgendeinem Eck
ist. Ich weiß leider nicht, welches Video du meinst, aber das ist ja immer das Problem.
Nee, das war jetzt nur ein allgemeines Beispiel.
Genau, das ist ja immer das Problem.
Es gibt auch viele Videos, wo halt immer Polizeigewalt drunter steht und immer diese gewalttätigen Polizisten, aber gerade diese Vorgeschichten, dass der Verhaftete halt gerade davor gewalttätig war oder so.
Das kriegt man total oft nicht mit, das ist richtig. Und das ist auch das größte Problem dieser Videodokumentiererei. Weil wenn der ganze Kontext bekannt ist, dann kannst du daraus natürlich auch überhaupt keine Schlüsse ziehen. Und dann muss das Gericht einfach sagen, ja, im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn der Polizist der Brutalität angeklagt ist und sagt, ja, ich konnte doch gar nicht anders. Der hat ein Messer gezückt und nirgendwo ist dokumentiert, was passiert ist, bevor der Polizist, ja, wie du sagst. Ja, klar.
Ja, klar.
Aber nichtsdestotrotz, das Phänomen Polizeibrutalität und Polizeigewalt ist vorhanden und es ist nicht nur ein Randphänomen, sondern das ist streckenweise wirklich sehr, sehr massiv und sehr, sehr unnötig, was da an Übergriffen passiert. Also das ist wirklich mein eigener Erfahrungsschatz, wenn ich mal hier in Berlin am Rande von Demonstrationen rumgestanden habe und mitgekriegt habe, wie da teilweise einfach wahllos draufgeprügelt wird, das ist schon echt schlimm.
Klar, gebe ich dir auch recht, es gibt schon Idioten auch in grüner Uniform.
Ja.
Aber gerade in den Videos zum Beispiel, das ist ja halt gerade immer das nur dieser Ausschnitt und dann heißt es plötzlich jeder Polizist, der Dumme ist.
Ja, das lässt sich natürlich dadurch sehr gut verhindern, dass jeder Polizist, der Dumme ist, dass man sie kennzeichnet. Ne? Wenn ich also sage, okay, das war genau Polizist 187, dann sind alle anderen nicht die Dummen. Außer insofern natürlich, als sie ihn decken. Ne? Weil ich erwarte eigentlich von anständigen Polizisten, dass sie diese prügelnden schwarzen Schafe sofort aussortieren. Also sofort wirklich sagen, hier, der war das.
Ja, sowas würde ich auch erwarten. Also es gibt da auch diese Gewalttätigkeiten gegen diese, nicht nur Polizei, sondern auch Rettungsdienst und Feuerwehr. Das nimmt ja gerade in letzter Zeit sehr stark zu.
Das ist hart, oder?
Ich bin ja selber ehrenamtlich im Rettungsdienst tätig. Mir selber ist es zwar noch nicht passiert, aber ich weiß aus einigen Erzählungen, dass es schon durchaus oft vorkommt, dass man teilweise im Rettungsdienst schon die Leute mit einer Schussweste rausfahren. Weil sie einfach Angst haben, niedergestochen oder verschlagen zu werden.
Haben Sie Angst davor, dass das passiert oder passiert das wirklich? Also ist das wirklich schon mal passiert? Also was ich mitkriege, ist, dass auch Krankenwagen mit Steinen beworfen werden und sowas, was ich auch nicht verstehe. Genau. Aber
also mir ist es noch nicht passiert, aber den Leuten, die jetzt wirklich schon mit Schussweste rausgehen, denen ist es teilweise schon passiert.
Unglaublich. Also,
gerade mit den Leuten, die ich geredet habe.
Das ist echt unglaublich.
Die haben Schläge bekommen, die haben Beleidigung ist ja noch ganz harmlos im Vergleich zu dem, was teilweise kommt.
Ja. Kriegst du oder hast du mitbekommen, warum die angegriffen wurden? Also ist das irgendwie, weil manchmal kriegt man ja eine Ansage, bevor man eins aufs Maul kriegt. Hatten die sowas? Gab es eine Ansage?
Also oft ist es halt Trunkenheit. Oft kommt auch keine Ansage auf. Ja. Oft holen sie halt aus und dann, wenn man nicht schnell genug ist, dann hat man halt einen Hing.
Sieht aus wie eine Uniform, muss böse sein.
Genau.
Verstehe. Ja Mensch, Steven, ich danke dir.
Na klar.
Und eine gute Nacht noch.
Und gleichfalls.
Danke, tschüss. Weiter geht's mit Heinz Werner. Hallo Heinz Werner.
Ja, grüß dich.
Was hast du denn mitgebracht?
Ich habe jetzt allerdings deinen Vornamen vergessen, weil die Sendung für mich relativ neu ist. Ja?
Das macht nichts, ich heiße Holger. Hallo Heinz Werner.
Ja, genau. Ja, also ich wurde gefragt, was für ein Thema es wäre, ja. Da hatte ich gesagt, eigentlich habe ich verschiedene Themen, aber vorrangig.
Fangen wir einfach mit irgendeinem an und wir schweifen dann ab.
Ja, ja, richtig.
Ach Mensch, entschuldige, ja. bevor ich es vergesse, ich sag's noch schnell. Ich hatte vorhin kurz ein Buch von Thoralf Staudt, das heißt die modernen Nazis, nee, moderne Nazis, die neuen Nazis, ich weiß nicht mehr, ein Buch von Thoralf Staudt empfohlen. Das braucht ihr euch nicht zu kaufen. Moderne Nazis heißt das Buch.
Ja.
Das braucht ihr euch nicht zu kaufen. Das gibt's kostenlos zum Runterladen, also kostenlos und legal, beim netzgegennazis.de. Und den Link dazu, den gibt's in den Kommentaren zur heutigen Sendung auf unserer Webseite Lateline. Ja. Bin ich nur gerade, habe ich eben gesehen in den Kommentaren, ich wollte es nur schnell gesagt haben, bevor ich es vergesse zum Ende der Sendung.
Mich würde aber auch nochmal interessieren, das war, ist mir entgangen in der Schnelle, dieser lustige Film da, 20 Minuten oder was, über die
Krankheit. South Park.
Wo gibt's denn zu sehen, wie?
South Park, dieses eine Comic-Serie.
Ach so, da, okay. Mhm.
Und zu finden ist das, warte mal, jetzt lass mich nicht lügen, ich muss gerade mal was im Internet nachgucken. Xenu.net, glaube ich, ist die Seite. Es gibt eine Seite, die hochgradig, genau, Operation Clambake, die sich hochgradig kritisch mit Scientology auseinandersetzt, beziehungsweise nicht kritisch, sondern aufklärerisch mit Scientology auseinandersetzt. Und die Adresse dieser Seite ist www.xenu, also X-E-N-U, xenu.net.
Ah, das ist prima.
Und da findest du, es ist so eine Linkliste und da ist irgendwie ein Stück weiter runter auch die South Park-Folge über Scientology verlinkt. Wenn du die gesehen hast, weißt du alles, was du über Scientology wissen musst.
Übrigens, wenn du vorhin sagtest, das Sein bestimmt das Bewusstsein, ja?
Ja.
Das ist zum Teil ja auch ein gesellschaftskritischer Ansatz, ja.
Na ja, klar, Marx hat das ja gesagt. Ne?
Ja, genau, und jetzt gibt's ja, da gab's ja auch so eine schöne Witzzeichnung im Stern mal, dass Karl Marx stieg nach dem Zusammenbruch des Kommunismus aus seinem Grab aus, ja, und zuckte so mit den Schultern, mit seinem Rauschebart stieg er auf und zuckte mit den Schultern, müsst ihr entschuldigen, Jungs, war halt so eine Idee von mir.
Ja.
Und wenn man jetzt vom Buddhismus ausgeht, dass alles, was aus Teilen besteht oder geboren wird, auch wieder vergeht und dann bleibt Bewusstsein. Und dann könnte man umgekehrt sogar sagen, ist Bewusstsein bestimmt die Realität. Aber okay, das nur nebenbei, ne?
Dann müsste aber dieses Bewusstsein auch irgendwo existieren und das ist,
Das ist halt die Frage.
Hast recht, ja.
Genau.
Apropos, wo du sagst, Zusammenbruch des Kommunismus, sehr schön mal ein Interview mit Gregor Gysi im Deutschlandfunk, glaube ich, gehört. Und dann sagte der Interviewer auch, der Kapitalismus, der hat ja jetzt gewonnen über den Sozialismus. Und hat Gysi gesagt, nee, Moment mal, der hat nicht gewonnen, der ist bloß übrig geblieben.
Ja, das ist gut.
Das fand ich auch sehr schön.
Das ist sehr schön. Ja, und das ist ja, im Leben ist manchmal so vieles wie eine Matrix, wo man dann plötzlich so Lücken entdeckt und denkt, ja, was ist denn jetzt wirklich die Wirklichkeit, ja? Und so ähnlich absurd, die Absurdität der Realität kommt mir auch vor.
Kann ich dir übrigens auch erklären, was die Wirklichkeit ist?
Ja?
Ja, ganz einfach.
Was ist los?
Die Wirklichkeit ist das, was übrig bleibt, wenn du aufhörst, dran zu glauben.
Oh ja, genau. Richtig. Ja, und da habe ich so, einen bestimmten Fall, eine bestimmte Lücke ist mir im System der Schulmedizin aufgekommen. Es gibt ja bestimmt verschiedene Lücken, ja. Aber
eigentlich
ist mir aufgekommen und da habe ich den Ärzten Fragen gestellt und die konnten mir bis jetzt keiner beantworten, ja.
Naja, wie sollen sie das? Also die können ja auch nicht jede Frage beantworten, das wäre ja noch schöner.
Ja, gut.
Meine Mutter glaubt das zwar immer, dass sie das kann.
Aber das war auch dann irgendwie fundamentalistisch, was die gesagt hatten, ja.
Mhm.
Und ich stelle dir vielleicht die gleiche Frage mal erstmal, ja. Als Ausgangsbasis, was verstehst du beispielsweise beim Krebs unter Metastasen, ja?
Wie, was verstehe ich unter Metastasen? Meine Güte, auch nicht mehr, als ich aus der Zeitung weiß.
Genau.
Also, ja.
Genau, da streut also ein Krebs, ja, das heißt, es gibt einen Primärtumor, ja.
Genau, und
der streut, das heißt, wir haben beispielsweise einen Brustkrebs, ja.
Ja.
Und dann heißt es plötzlich bei der Frau beispielsweise, ja, jetzt haben wir einen Knochenkrebs, also genau. Das heißt, das ist gestreut, ist eine Metastase-Tochter gestreut.
Ja. Ne? Ja, so.
Und das erscheint mir absurd.
Warum das denn?
Ganz einfach. Das würde voraussetzen, dass eine Brustkrebszelle oder eine Brustzelle überhaupt ist ein ganz anderes Gewebe, ein ganz anderes Organ wie eine Magenzelle oder eine Leberzelle oder eine Knochenzelle, richtig? Und wenn wir dann noch bedenken, dass der Mensch aus 3 Keimblättern ursprünglich besteht, dann kann das noch eine ganz andere Keimblattzugehörigkeit sein. Inneres, äußeres, mittleres Keimblatt. Okay.
Was? Keimblatt? Das heißt, was? Wie
der Mensch besteht, der Embryo, ja?
Ja.
Wenn er entsteht aus 3 Keimblättern. Äußeres, Ektoderm und so weiter, Mesoderm, mittleres und so weiter und inneres Keimblatt. Ja.
Mhm.
Das heißt, jedes Organ, Knochen und so weiter, gehört irgendeinem der 3 Keimblätter an. Erstmal haben wir verschiedene Organe, ganz andere histologische Gewebsschichten, ja. Und zweitens ganz andere Keimblattzugehörigkeit. So, das würde bedeuten, wenn eine Brustkrebszelle sich losreißen würde, durch die geheimnisvolle, unbewiesene Reise durchs Blut oder sonst wo, durch die Lymphe, würde bedeuten, dass das sich in eine Knochenkrebszelle umwandelt. Das wäre das Geheimnis der jungfräulichen Geburt, richtig?
Mit Sicherheit ist das nicht richtig, aber ich verstehe den rhetorischen Trick, den du versuchst, indem du am Ende immer richtig sagst. Und du willst Ja-Straßen bauen, damit ich irgendwann auch Ja sage, wenn du was sagst, wo ich nicht deiner Meinung bin.
Das habe ich jetzt unbewusst gemacht. Ja.
Ah ja, okay. Aber das ist eigentlich ein Trick, den man ganz gut anwendet. Nee, wohin willst du? Wir haben nämlich nur noch 2 Minuten Zeit.
Ach so, wohin ich da wollte, ja?
Genau.
Ja, das war, dass mir das so unmöglich erscheint eben halt. Ne? Und da habe ich mich gefragt,
Aber was ist die Frage, die du den Ärzten stellst und auf die du keine Antwort kriegst?
Ja, das war die Frage, wie sowas möglich ist, ob sie so eine Verwandlung schon mal gesehen haben in Status Nascendi, ja?
Mhm.
Und dann haben sie auch keinen Bluttest, außer beim Blutkrebs selber, ob sie auch schon mal einen Blutkrebs machen, wo dann im Blut die Leberkrebszellen rumschwirren und so weiter. Und außerdem haben Krebs ist ja ein Massewachstum. Das heißt, ein Tumor, der wächst eben halt und eine Zelle wächst, ja. Aber wieso tut eine Zelle wandern? Hat die Krabbelfüßchen oder was, dass sie durchs Blut schwimmt oder so, durch die Lymphe?
Die Frage wäre da wirklich.
Das können die alle nicht beantworten.
Also nennen wir es nur Streuen? Ja, also weil Streuen beschreibt halt, was passiert, ne? Also wenn du einmal einen Krebs hast, scheint ja die Wahrscheinlichkeit, dass du noch einen anderen Krebs dazu kriegst, größer zu sein, als wenn du keinen hast.
Bei Menschen sowieso, bei Tieren weniger.
Tiere sterben auch rechtzeitig. Also die Frage ist halt, denke ich mal, nennen wir es nur Streuen, weil wir keine bessere Bezeichnung dafür finden, oder ist es tatsächlich ein Streuen? Also ich würde dann, ich würde jetzt mal denken, dass wir es einfach nur Streuen nennen, damit es auch Max Mütze versteht, was da gerade passiert. Nämlich, wenn du einen Krebs hast, dann kann es dir passieren, dass du noch mehr kriegst, aus welchem Grund auch immer, weil dein Immunsystem eben möglicherweise nicht mehr so arbeitet.
Nur mir erschien die Behauptung der Medizin so absurd zu sein, ja, weil Zellen wachsen gewöhnlich, die schwimmen nicht im Körper rum, ja, außer jetzt Blutzellen und so weiter. Das ist der Punkt. Wieso eine Brustzelle, die wächst ja an der Brust, und eine Leberzelle ist eine Leberzelle. Wieso können die rumschwimmen und sich verwandeln? Ja?
Warum interessiert dich das?
Das hat mich interessiert gehabt, weil ich selber auch mit Ärzten schlechte Erfahrungen gemacht habe, und irgendwann wurde ich kritisch. Ja? Das wäre ein nächstes Thema zum Beispiel. Ich bin durch Verschulden der Ärzte süchtig geworden. Das haben die erst abgeschritten, später zugegeben. Ich musste mich selbst aus der Sucht befreien. Wenn du heute süchtig bist, wird dir sofort geholfen, nicht? Aber mir nicht. Ich habe monatelang unnötige Qualen gehabt.
Wovon warst du abhängig?
Von Benzodiazepinen, von Tabletten. Ja. Und heute, das wäre ein interessanter Beitrag, mal bei Gelegenheit, ich kann den Menschen verraten, wie sie aus einer Sucht, zumindest was diesen Fall betrifft, also diese Benzosucht ist eine sehr schlimme Sucht, ja, wie man da rauskommen kann, wie man sich da selbst was befreien kann. Das habe ich selbst erlebt, und später haben die Ärzte gesagt, ich wäre ein gutes Beispiel dafür, das hätte ich toll gemacht. Ja. Na toll, aber erst hatte ich Monate
Qualen gehabt. Dann musste in genau einem Monat am ersten Dienstag im, was ist denn das dann?
Ja.
Oktober, nochmal anrufen, da machen wir nämlich wieder freie Themen, weil am Dienstagabend, und dann kannst du die Geschichte erzählen. Wenn du früher anrufst, kommst du früher dran, dann können wir länger reden. Ich muss leider Schluss machen.
Okay, Holger, ne?
Vielen Dank für deinen Anruf, Heinz-Werner.
Also.
Und gute Nacht noch.
Tschüss wieder, ne?
Jo, tschüss. Das war die Late Line für heute. Morgen gibt's wieder eine Late Line, dann mit der Kollegin Caro Corneli. Und wenn ich nicht so eine Schlampe wäre, hätte ich sogar schon mal... Ach nee, steht glaube ich noch nicht im Blog. Ne? Ich guck mal, ob sie es schon reingeschrieben hat. Nee, steht noch nicht im Blog, was morgen das Thema ist. Darum kann ich jetzt nicht so auf die Schnelle nachgucken. Ihr werdet es aber finden, und zwar auf unserer Webseite unter lateline.de. Ich bin Holger Klein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hier sind M83 und Midnight City.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 3.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.